Für den einen läuft's gut, für den anderen schlecht. Und jeder hat den Druck auf seine Art und Weise zu spüren bekommen in dieser Saison. Wir sprechen mit zwei Coaches aus der BBL heute im Podcast Abteilung Basketball.
Jetzt bin ich gespannt.
Guten Tag. Ich mach's einfach und schnell.
Lang ausgeholt.
Guten Tag. Ja, weil manchmal denkt man ja, man muss was anderes, was Besonderes machen, aber das schlichte Guten Tag ist vielleicht das Beste.
Man kann es nicht oft genug hören.
Guten Tag. 2. April. Gestern war der erste. Ich bin ein Fan des April-Scherzes. Ja, ich weiß aber, dass das überhaupt nicht mehr angesagt ist irgendwie. Also ich habe das.
Du hast es bei mir auch versucht.
Ich habe es bei dir versucht. Ich habe es bei mehreren versucht. Ich versuche es immer relativ, also bei 10, 12 Leuten.
Ich kann mit Stolz behaupten, ich fiel nicht hinein.
Du fielst nicht hinein. Ich habe dir etwas gesagt, was ich hier nicht wiederholen möchte.
Ich möchte es auch nicht wiederholen.
Es ging um Schwangerschaften von Menschen, die wir kennen. Ich hatte versucht, unseren Experten Tonno Gavel zu erwischen. Ich habe ihm geschrieben, dass Andrea Trinchieri neuer Head Coach wird in Bayern ab 1. Juli und bei Jesi nach Italien geht, damit die sich nicht in die Quere kommen. Das hat wohl auch nicht funktioniert, obwohl er erst Wahnsinn schrieb, aber ich glaube, er meinte damit, Wahnsinns-Gag, du Blödmann. Ich habe tatsächlich auch noch mich bei anderen Vereinen gemeldet und ihnen neue Trainer unterjubeln wollen.
Ja, hast du auch noch, das weiß ich noch gar nicht.
Aber ganz interessant war eine Reaktion dann, also direkt, da habe ich halt gesagt, Sascha Obradovic wird euer neuer Trainer. Okay, das ist jetzt auch nicht so prall gewesen, muss ich zugeben. Dann kam aber zurück, 1. April, und dann kam was ganz Raffiniertes von diesem Verein, den ich jetzt nicht nennen möchte, ich weiß auch nicht warum, aber die schrieben dann am Nachmittag mir, dass der Bachelor jetzt bei ihnen die nächsten Tage trainieren würde.
Und nicht schlecht.
Genau. Und die Idee dahinter finde ich sehr gut, weil wir hatten ja schon Kontakt über den April-Scherz. Das heißt also, der Verein wusste ja, dass ich alert bin und weiß, dass heute der 1. April ist. Und es dann trotzdem so zu versuchen. Die Frage ist ja,
Reverse Psychology.
Genau. Mhm. Und ich dachte mir, es könnte ja auch stimmen. Weißt du, also jetzt, die versuchen ja nicht, mich zu veralbern.
Wie im Poker ein Level drüber.
Du bist auf so einer Meta-Ebene, so nenne ich es mal, weil du denkst.
Wie nennt man das im Poker nochmal? Da gibt's.
Ich sage immer Meta-Ebene. Ich hoffe, das stimmt. Aha. Meta ist immer so ein drüber.
Ein drüber, ja. Aber es gibt ja dann nochmal Level 2, Level 3 Thinking.
So rein leveln, ja.
So, er denkt jetzt, ich denke, deshalb denke ich, dass er denken sollte, dass ich das nicht denke.
Und das fand ich super raffiniert, dass ich gestern am späten Nachmittag um 17.30 Uhr mir noch Gedanken machen musste, trainiert der Bachelor da jetzt wohl wirklich? Sehr stark. Das sind Advanced April-Scherze.
Bist du dann auch durchgekommen mit einem, ist die Frage.
Ich bin durchgekommen, ja.
Ja? Bei wem?
Bei
Familie oder?
Nein, bei einem Redaktionsmitglied.
Ja?
Das weißt du nicht. Gestern habe ich das... bei Manu bin ich durchgekommen.
Ja, wirklich?
Mhm. Aber ich kann den auch nicht so erzählen, weil der hat auch was mit Schwangerschaft zu tun.
Okay, dann lass uns möglicherweise über andere Dinge sprechen.
Ja,
was hast du denn da in der Hand?
Ich habe eine Black Roll. Das sieht aus wie eine Avocado. Eine kleine Black Roll.
Sieht aus wie eine Avocado.
Das ist eine kleine Black Roll.
Eine Kugel Black Roll.
Eine Kugel Black Roll.
Mhm. Was machst du damit?
Die hat mir übrigens auch ein Alex geschenkt, unser Grafiker Alex. Die kann man sich so in den Rücken quetschen, wenn man länger sitzt. Und dann man so, weiß ich nicht, aber es ist lustig und angenehm. Gut, wir sind in unserer neuen Woche, in unserer ersten offiziellen Frühlingswoche. Nee, stimmt gar nicht. In der ersten offiziellen Aprilwoche in jedem Fall. Wir haben zwei Gesprächspartner, mit denen wir im Laufe der Sendung reden werden. Wollen ganz kurz ein Update liefern, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben ja tatsächlich dann ab dem Freitag, heute ist Dienstag, ab Freitag nur noch zwei Vertreter im internationalen Wettbewerb. Das ist so ein bisschen schade, weil die Bayern werden ausscheiden.
Du vergisst Würzburg.
Ich vergesse Würzburg.
Bamberg ist noch dabei.
Bamberg, genau. Also Würzburg natürlich im FIBA Europe Cup. die habe ich jetzt eigentlich nicht vergessen. Ich habe nur vergessen...
Champions League hast du vergessen.
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt gerade Bamberg vergessen.
die ja mit das wichtigste Spiel der Saison vor der Brust
haben. Ja, ja. Vielleicht sind die auch schon draußen.
So wie in Berlin auch.
Wenn manche den Podcast hören, weil das Spiel ist morgen Abend, am Mittwochabend
in Athen.
Ja. Und ich habe, als ich am Sonntag in Bamberg war, mit den Verantwortlichen rumgefrotzelt, dass sie da echt ordentlich auf die Mütze kriegen werden.
Ja.
Aber gefrotzelt.
Also sie hätten höher gewinnen können, das Hinspiel in Bamberg. Das war bitterer Rubit-Turnover hinten raus.
Ja, ja, das war teuer. Ich finde ja, wie findest du dieses Format? Hin, Rückspiel und Differenz entscheidet, nicht Best of 100.
Ich bilde mir ein, dass es das früher im ULAB Cup gab, also dem Eurocup-Vorläufer. Bilde ich mir ein, die hatten ja auch mal Final Four und dass die davor das gemacht haben auch. Ich finde, es hat was.
Ich finde, es hat auch was, weil es bis zum letzten Korb, die machen einfach immer weiter. Die hören nicht auf per plus 10, sondern
genau.
Wird halt gespielt weiter, bis zum Ende.
Ja, also es hat was. Natürlich ist trotzdem Basketball ein Playoff-Sport. Also die Serien haben natürlich auch was. Weil komplett ersetzen wäre schon schwierig. Die Frage ist, ob man es punktuell einsetzen könnte bei so beliebten Formaten wie dem Magenta Sport BBL-Pokal.
Da habe ich auch dran gedacht. Mhm. Dann kommt
aber dann hast du halt noch ein Spiel.
Dann kommt ein Anruf aus Köln, was den Spielplan betrifft, ob wir noch alle auf dem Kasten hätten. Mhm. Aber ich fand es ganz spannend zu sehen, dass eben ja bei diesem Format bis zum bitteren Ende sozusagen um jeden Punkt
gefeilscht wird. In dem Fall hat das was, weil das war wirklich sehr intensiv bis zum Schluss.
Genau.
Und man hat ja jetzt auch beim Ligakracher Bamberg-Berlin so ein bisschen gemerkt, dass beide ein wichtiges Spiel anstehen haben international. Gut, bei Berlin dauert es noch ein wenig.
Eurocup-Finale.
FIBA Europe Cup
und der Euroleague Eurocup sozusagen. Ja. Die Berliner spielen gegen Valencia. Das wird nicht unknackig werden. 9. April, Best-of-Three-Serie, geht's los.
Richtig cool, weil, also ich glaube, das ist 50-50 einfach. Ja.
Man stelle sich vor, ich glaube, es ist dann der 9. plus 7 sind 16. Ich weiß nicht genau, aber da könnte Berlin feststehen als Euroleague-Teilnehmer fürs kommende
Wahnsinn.
Jahr.
Wahnsinn.
Das musst du dir mal geben.
Ja, das wäre richtig cool.
Das ist für die Planung des Vereins, wäre das unfassbar. Du hättest 2 Monate Vorsprung sozusagen, bevor du eventuell als Meister, Vizemeister, Wildcard, keine Ahnung, Teilnehmer, da
absolut. Noch dazu wäre es ja der größte Erfolg eines deutschen Teams international, eines deutschen Clubs seit Korac Cup.
Seit Korac Cup. Ich würde den Korac Cup ungefähr vergleichen mit der Wertigkeit vom Euro Cup.
War das damals nicht sogar die einzige internationale Liga? Nee,
da gab's
da noch die.
Gab's den einen drüber, gab's auch.
Ja.
Insofern würde ich das.
Gut, das war mehr deine Zeit.
Jetzt plötzlich ist das Alter wieder ein Faktor. Ne? 1995.
Da habe ich gerade begonnen, NBA zu schauen. Da wusste ich noch nicht viel vom BBL.
Aber du weißt natürlich heute noch, wer 1995 NBA-Champion geworden ist.
Ja klar, du auch.
Ja, das ist Chicago.
Nein.
Houston.
Ja. Zweiter Back-to-Back-Titel von Houston.
1994.
Genau. Ja. Dann kam Jordan wieder zurück und so weiter und so fort.
War das auch OJ?
Das OJ war 94 im Finale 94, gegen die Knicks, als sie die Sendung unterbrachen für die Verfolgungsjagd.
Bei uns auch. Ich war der Backup-Kommentator.
Ja, stimmt, hast du mal gesagt.
Und saß in Mainz in einem Sendestudio.
Mainz klingt nach ZDF.
Ja, damals hat Sat.1 da auch Studios gehabt.
Mhm, okay.
Und Matthias Stach war vor Ort als Kommentator des Spiels und ich war dort als Backup für den Fall, dass die Leitung abrauscht. Und plötzlich fährt da dieser weiße Karren durch den Bild.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das gesehen habe. Ich habe mir die Spiele aufgenommen oder habe ich die schon live geschaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde alles auf VHS getaped, das war Pflicht. Und dann tauchte da, und man hat das ja gar nicht so mitbekommen.
Also ich habe doch keine Ahnung gehabt, was. Und dann dachte ich, O.J. Simpson, ich kannte den nicht.
Du kanntest ihn nicht?
Ich kannte 1994 O.J. Simpson nicht.
Aha,
okay. Ich war nicht so ein American Football-Dude bis zu dem Zeitpunkt. Und da dachte ich, was reden die da? Das ist okay, hat der jemanden umgebracht oder bringt der gleich jemanden um oder was ist denn da los? Was machen die denn da?
Ja, schon heftig. Also ich habe dann alles nachgeschaut im Rahmen der ESPN-Doku, die es gab von einem Jahr vor
die
zwei. Die war richtig gut. Ja.
Die ist unfassbar.
Ja.
Gut, oh, jetzt sind wir mal ganz stark.
Jetzt sind wir bei OJ Simpson. Wie?
Also was ich sagen wollte ist, die Bayern werden am Freitag aus der Euroleague ausscheiden. Letztes Spiel gegen Gran Canaria. Sehr ärgerlich. die Playoffs hätten sie meines Erachtens schaffen können. Da waren schon 2, 3, vielleicht sogar 4 Spiele dabei, die man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Aber passiert ist passiert. Und ich rechne damit, dass der Kader der Münchner im nächsten Jahr so stark sein wird, dass sie das schaffen werden.
Das ist gar nicht mal so ein Hot Take, ja. Also es wäre diese Saison schon möglich
gewesen. Es wäre schon diese Saison. Also die sind ja nicht schlechter als Mailand oder sowas.
Wenn Booker komplett die Saison durchspielen hätte können, wäre das schon anders gewesen beispielsweise.
Ja. Tatsächlich die Euroleague, also da bin ich auch auf die Entwicklung gespannt. Ich sag mal so, sie ist nicht stärker geworden als zum letzten Jahr. Sie hat eher 2-3%.
Ja, sie hatten schon viele Abgänge, einfach viele große Abgänge.
Große Abgänge. Mhm. Bin aber auf die Entwicklung gespannt. Das behalten wir im Auge. Nach unserem Verständnis bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, die Teilung zwischen Euroleague und FIBA, es soll wohl im Juni, wenn ich das richtig verstehe, noch ein Treffen geben. Nochmal eine Sache, wo die sich in Genf zusammensetzen und sagen, machen wir das jetzt echt die 10. Saison in Folge, so ungefähr, gefühlt jedenfalls.
Ja, gefühlt.
Oder schaffen wir einen Euroleague-Unterbau, der die weiteren Vereinswettbewerbe bündelt. Ich glaube, darum geht es jetzt nur noch. Mhm. Also, dass die Euroleague Bestand haben wird, ist sicher. Es geht um den Unterbau der Euroleague und um dort eine Vereinheitlichung zu schaffen. Zu wünschen wäre es uns, es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Auch nicht. Interessant ist ja, dass die Fußballer jetzt anfangen, den Fehler zu machen der Basketballer. Das heißt, dass jetzt die...
Dass noch eine Liga kommt, oder?
Naja, jetzt wollen sie ja die Champions League abschaffen. Also die südeuropäischen Ligen wie Italien, Frankreich, weiß ich, wer da noch rumturnt. Die Griechen, glaube ich, auch, keine Ahnung. Weil die haben ja keine starken heimischen Ligen. Die kriegen die Stadien nicht voll und wollen natürlich jetzt den Schwerpunkt auf die internationalen Spiele legen und wollen ein, ja, auch so eine Art, ich will nicht sagen halbgeschlossene Gesellschaft, aber sowas in der Art einführen, was so ein bisschen an Euroleague als Gruppensystem erinnert. Zwar auch irgendwo mit einem Absteiger, aber im Wesentlichen spielen dann auch immer die gleichen.
Closed Shop.
Ja, ja, genau. Also total Banane hoch 100, aber ich meine, Funktionäre sind auch teilweise wirklich ganz spezielle Fälle.
Wir haben da eine sehr spannende Mail bekommen eines Zuhörers namens Jan Schott mit dem schönen Titel und Mailbetreff eine Utopie der europäischen Wettbewerbe. Und also er definiert da wirklich eine Utopie, was wäre, wenn die FIBA und die Euroleague sich einigen würden und was wie könnte das dann aussehen? Und er hat eigentlich eine spannende Idee, dass er den Eurocup nach Vorbild der Fußball-Champions League spielen würde mit 32 Teams und die Euroleague hingegen sollte auf 24 Teams aufgestockt werden. Diese werden aber in 2 nach geografischen Kriterien festgelegte Conferences à 12 Teams aufgeteilt. Die reguläre Saison wäre damit von 30 auf 22 Spieltage gekürzt. Auf diese Weise wären auch die Reiseentfernungen ein wenig kürzer, wenn Moskauer Teams nicht mehr nach Gran Canaria fliegen müssen etc. Finde ich auch nicht unspannend.
Das heißt, die Euroleague als geschlossene Gesellschaft nach wie vor nur in 2
Eine sportliche Qualifikation für beide Wettkämpfe würde er definitiv als Voraussetzung sehen und dafür halt komplette Bereitstellung aller Teams für die FIBA-Nationalmannschaftsfenster.
Du hast ja das Problem, dass die Euroleague sich für 10 Jahre ja schon an die IMG verkauft hat. Also es gibt ja langfristige Verträge, aus denen du kommst so jetzt gar nicht raus. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Da gibt es feste Zahlungen von internationalen Vermarktern an die Vereine und keine Ahnung, also das geht irgendwie nicht.
Finde die Sache mit den Conferences finde ich ganz interessant und er meint dann, die Playoffs müssten dann aber über Kreuz gespielt werden, dass du nicht dieses NBA-Problem hast mit schwache Teams im Osten, die sich halt lange halten können oder weit kommen in den Playoffs, weil halt die Conference deutlich schwächer ist, um das ein bisschen auszuleihen. Finde ich nicht schlecht.
Nee, hat was. Ja. Ob das irgendwas wird im Sommer, keine Ahnung. Unser Sommer steht im Zeichen der WM und aufgrund nicht des Fieberstreits mit der Euroleague. So, wir kommen zur BBL. Dort hat sich eine neue Konstellation ergeben am Tabellenende, wo plötzlich alle möglichen Mannschaften Spiele gewinnen, außer Jena. Und dadurch ist Jena jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Kreilsheim gewinnt. Kreilsheim verpflichtet Hollis Thompson kurz vor Ende der Wechselfrist.
Wild.
Das ist eine ganz
wilde Sache. NBA-Spieler, Euroleague-Spieler.
Also, das war nicht billig.
Ich glaube, jetzt greifen sie die Playoffs an.
Ich finde das immer spannend, wo das Geld herkommt.
Ja, Also, weiß ich auch nicht. Also es werden kolportiert auf einschlägigen europäischen Basketballportalen Six Figures, close to six figures. Und damit kriegst du ja eigentlich schon, das ist ja quasi ein Jahresgehalt eines soliden BBL-Spielers, ja, würde
also
ich mal sagen.
Also 100.000 Dollar, sage ich jetzt mal einfach so in den Raum rein, für jetzt noch 10 Spiele in etwa, so ungefähr. Wie viel hat Crailsheim noch? Um die 10. Ja, das heißt, das sind mal stabile 10 Kilo pro Partie für einen etwas kleineren Verein wie die Hackrow Merlins.
Ist schon, hart
ist
zu stemmen.
Ist eine absolute.
Vielleicht wiegt man da auch ab, Wildcard oder Spielerpflicht. Wir haben ja in der Pro A diese seltsame Situation, dass du Hamburg und Chemnitz, die eigentlich beiden Pro A-Teams mit BBL-Ambitionen, im Halbfinale aufeinander hast. Das heißt, du hast eigentlich nur einen mit Ambitionen, der im Finale spielen wird, ein Pro A-Team. Was
Heidelberg
will passiert dann? Was man so hört, also ich kenne mich nicht sehr gut aus in der Pro A, also bitte nicht. Oder doch, gerne feedbacken, es gibt ja viele Pro-A-Fans auch.
Ja, ob wir auch eine Pro-A-Sendung mal machen sollen. Also mein Vorschlag war, wenn die beiden Aufsteiger feststehen, die beiden Meister feststehen, dass wir uns da mal vielleicht mit denen beschäftigen.
Absolut, ja. Also, aber natürlich, also den Fall hat es ja auch schon gegeben, dass ein Finalist, der eigentlich aufstiegsberechtigt wäre, dann nicht in die BBL geht, weil halt die Etatgrenze einfach zu hoch ist oder der Sprung zu hoch ist.
Ich glaube, also Verzahnung wird es dann nicht geben. Ich glaube, dass man dann eher, ich will nicht sagen, man ist ja eh so leicht erpicht darauf, die Liga zu verkleinern.
Ist das so?
Ich sage ja.
Ja,
ich glaube, da würde sich, da würde sich, glaube ich, keiner gegen wehren. Also ich glaube nicht, dass es eine Wildcard geben wird. Definitiv nicht.
Okay, das gab es für Crailsheim 15-16, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sportlich abgestiegen und dann sind sie verblieben mit was? 100.000, also.
Ja, ich glaube, 100.000 musste man da bezahlen. Was ja auch wieder so eine Sache ist, ne? Dafür dann Geld zu bezahlen.
Ja, ja. Also, puh. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Aber Crailsheim hat halt auch noch ein richtig schweres Restprogramm. Die spielen jetzt zu Hause gegen Berlin, dann in Bamberg, dann zu Hause gegen Ulm, dann in München, dann zu Hause gegen Ludwigsburg, dann in Vechta, dann zu Hause gegen Göttingen und am letzten Spieltag gegen Jena. In Jena. Mhm. Also, du hast da noch alle Großen dabei. Also, vielleicht auch in Anbetracht dessen hat man sich da noch ein bisschen Veteran Leadership, das ist der deutsche Begriff?
Das ist der deutsche Begriff, ja.
geholt, um da ein bisschen Ruhe reinzukriegen, weil anders kann ich es mir jetzt so nicht herleiten, aber irgendwie auch cool, dass das geht. Also, dass
andere Vereine haben es ja auch gemacht, also die Bremerhaven haben nochmal nachverpflichtet.
Ja, und Armani Moore, habe ich das
Armani
richtig
Moore,
gemacht.
Armani Moore,
auch ein BBL-Gesicht dann bekannt ist.
Vermutlich wird er gut angezogen sein. Er ist nach, Armani benannt, hat er gesagt.
Ja, das ist geil, der Trigger.
Das ist geil, ne? Die Eltern sitzen zu Hause, wie soll er heißen? Ach, guck doch mal im Kleiderschrank, was haben wir denn da so hängen?
Versace, Louis.
Armani klingt gut. Und Jena hat das ja auch gemacht. Jena hat ja auch nachverpflichtet und ich weiß noch genau, wie wir das mitbekamen damals und es hieß Reggie Williams, der uns ja aus der NBA auch was sagte. Dann bin ich nach Ulm gefahren.
Der auch unfassbar produziert, muss man sagen.
Ulm spielte gegen Jena.
Stimmt, ich kann mich erinnern, ja.
Erstes Spiel von Reggie Williams. Jena gewinnt in Ulm. Dank 25, 26 Punkten von Reggie Williams. Und ich gehe zu Björn Harms und ich sage, ihr habt alles richtig gemacht. Ihr werdet auf gar keinen Fall absteigen. Dann hat er sich verletzt, der arme Kerl. War jetzt eine Zeit draußen, ist jetzt aber wieder da. Dafür ist der andere, Ronald Roberts, der Schrecken der deutschen Nationalmannschaft aus der Dominikanischen Republik, hatte sich verletzt jetzt, soll aber auch wiederkommen. Und jetzt reden wir mit Björn Harmsen mal darüber, was denn da los ist in Jena. Eine Mannschaft, die ständig führt, trotzdem verliert. Super nach
jede Halbzeit führt.
Ja, super nachverpflichtet hat, trotzdem keine Spiele mehr gewinnt. Also in einem totalen Seuchenloch ist und trotzdem Tabellenletzter ist. Das machen wir jetzt und fragen, wie konnte das denn bloß passieren in einer Science-Stadt? Und da haben wir ihn, Björn Harmsen, den ehemals jüngsten Headcoach der Easy Credit BBL. Björn, die Zeit vergeht, du bist nicht mehr der Jüngste.
Ja, danke, gleichfalls.
Schönen guten Tag.
grüß dich, Alex. Hi.
Ja, wer ist jünger? Weißt du, wer jünger ist als du? Du weißt das sicherlich, ne?
Doch, Fede von Bamberg, ne?
Fede nennt ihr euch, okay.
Federico. Nee, ich nenne ihn einfach mal so. Ich glaube, das ist die Abkürzung, oder?
Ja, bestand bestimmt irgendeine Abkürzung bei Federico Perego.
Ja, ja, dann sind es zwei nämlich.
Oh, der ist tatsächlich jünger, sagt Alex gerade.
Ja, das stimmt schon mal. Dann gibt es noch einen.
Und es gibt noch einen.
Ach, eher Pablo.
Pedro.
Pedro?
Pedro.
Genau. Also der designierte Coach des Jahres. Ich nehme will jetzt
Ich habe noch nicht getrunken, ne?
Aber wir würden Pedro Calles
sagen. Natürlich, Pedro meine ich.
Ja, ja, klar, genau. Wird Trainer des Jahres werden, davon gehe ich mal aus. Der Titel wird in diesem Jahr an dir vorbeigehen. Ich glaube, das kannst du verschmerzen, wenn du mit deiner Mannschaft die Klasse erhältst. Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch Tiefenanalyse betrieben. Wir kommen nicht so genau auf den Grund, was jetzt da eigentlich los ist bei euch, dass ihr gar kein Spiel mehr gewinnt, obwohl ihr auch dauernd in Führung liegt.
Ist das schon eine Frage?
Ja, die Frage wäre, warum bringt ihr diese Vorsprünge, ist das der richtige Plural, über die Zeit?
Ja.
Nicht über die Zeit.
Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt für jedes Spiel unterschiedliche Gründe. Es hat einmal natürlich damit zu tun, dass wir die letzten Wochen ziemlich angeschlagen waren und viele Spiele in Folge hatten und uns dann so hinten raus ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, mittlerweile, dass wir am Ende auch einfach Angst haben zu verlieren, ne? Und nicht mehr dann insbesondere in der Offensive so den Ball bewegen, wie wir das sollten und mit der Ruhe spielen, die wir eigentlich brauchen und mit der wir eigentlich auch spielen können, ne? Du warst ja, glaube ich, bei dem Spiel in Ulm ja auch das Letzte, was wir gewonnen hatten.
Da war ich ja super optimistisch, weil ich dachte, ja Wahnsinn, ja, Reggie Williams, super Neuverpflichtung, dann Roberts auf Groß nochmal, super Neuverpflichtung und dann kam der Knacks. Ja. Aber das eine Wort, was wir ja nicht verwenden dürfen, warum es nicht mehr funktioniert, ist das mit der Erfahrung, wo man sich ja oft die letzten Jahre auch drauf ausgeruht hat, dass es solchen IMAX und Jenkinsons und sowas alles, das passiert denen ja nicht, weil sie haben ja viel
eigentlich
Erfahrung.
Nicht, ne? Ja, ja, aber es passiert ihnen ja.
Ja. Warum passiert es auch den Erfahrenen jetzt irgendwie? Also du hast den Faktor Kraft angesprochen. So viele Spiele sind es ja jetzt auch nicht hintereinander.
Naja, wir hatten schon, das hast du vielleicht gesehen, wir hatten nach dem Ulmspiel, wir hatten ja im Februar oder im März war das nur zwei oder drei Spiele und dann hatten wir in einem Monat 7 Spiele.
Ja.
Weil wir 2 Nachholspiele hatten Bayreuth.
1. März, 3. März, 9. März.
Dann reingehauen und dann Frankfurt wurde uns auch noch reingehauen. Und damit hatten wir, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen irgendwie 6 Spiele oder so.
Okay.
Und das ohne Williams, ne? Und jetzt hat sich Robert verletzt. Im Endeffekt ist es natürlich frustrierend, so muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, dass wir es halt nicht schaffen, so ein Spiel wie jetzt gegen Würzburg, wo wir mit 12 Punkten noch führen, dann nach Hause zu bringen. Ja, aber ich glaube auch schon, dass da, wie, was ich gerade gesagt habe, erstmal ist ja alles hypothetisch. Ne? Wir haben ja keine wissenschaftlich basierten Fakten dafür. Aber hypothetisch gesprochen glaube ich schon, dass auch bei den erfahrenen Jungs sind ja auch nur Menschen. Ne? Und im Endeffekt sind sie auch nicht. Also sind sie auch junge Menschen, ne? Also wenn man sie im normalen Leben betrachtet. Okay. Und ich glaube, dass da schon auch ein bisschen die Angst einfach vorherrscht,
abzusteigen.
Das Spiel am Ende dann zu verlieren. Ne?
Also das Spiel zu verlieren oder generell auch abzusteigen?
Naja, damit sind wir jetzt, glaube ich, gerade ziemlich konfrontiert damit, dass wir durch diesen letzten Spieltag auch auf den letzten Platz gerutscht sind. Also du merkst das schon natürlich, dass das an keinem vorbeigeht. Ne? Und vielleicht kommt das jetzt auch mit auf, natürlich. Ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir 8 Spiele noch zu spielen. Jetzt wahrscheinlich ein sehr vorentscheidendes in Weißenfels.
Direkt am Samstag um 18 Uhr.
Genau, ist das, am Samstag.
Wie ist das denn jetzt so? Also man steht jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Situation hat sich dadurch rein optisch auch schon dramatisiert. Spürst du dann auch diese Unruhe im Verein? Also kommt dann direkt hier Präsident und Geschäftsführung und jetzt Montagmorgen 8.30 Uhr, Björn, jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir jetzt? Also jetzt ist Panik. Ist jetzt Panikstimmung oder ist so ruhig, Jungs, wir haben alles noch halbwegs im Griff?
Nein, ich glaube, die Zeit der Unruhe ist schon so ein bisschen vorbei, weil wir hatten ja die letzten zwei Jahre sehr souverän gespielt und eigentlich frühzeitig nichts mit dem Abstieg mehr zu tun. Ne?
Eben, genau.
Und dadurch waren die Erwartungen natürlich auch dieses Jahr hoch und die haben wir ja von Anfang an nicht so erfüllen können. Ich sag mal, jetzt wissen alle natürlich, um was es geht. Also es geht darum, für den Klassenerhalt zu kämpfen, ne? Jetzt bringt ja auch Unruhe gar nichts mehr, ne?
Absolut.
Also, macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir müssen schauen, dass wir die Mannschaft wieder fit kriegen, dass alle dabei sind. Sieht jetzt für Samstag gut aus, dass auch der Roberts wieder mit dabei sein wird, ne?
Ich habe jetzt hier gerade ein Interview vorliegen aus der thüringischen Landeszeitung mit dir und da sagst du den bemerkenswerten Satz, dass in den letzten 5 Jahren ja alles gut war und da gab es auch viele Schulterklopfer, weil eben, euer System war ja auch, ich sag mal sogar übertrieben gesprochen, lustig, ne? Also da sind sehr gute Veteranen mit großer BBL-Vergangenheit, die sich da zusammenfinden und genau wissen, wie man in dieser Liga spielen muss, auch um die Klasse zu erhalten, um erfolgreich zu sein. Jetzt kommt, wenn wir nachfragen, die Kraft hat gefehlt, die älteren Herren sind vielleicht doch nicht mehr so fit. Ist das jetzt auch schon ein erster kleiner, minimaler Abgesang auf das, was in der Zukunft kommen wird? Also würdest du jetzt, mal angenommen, Klasse wird jetzt erhalten, alles ist wieder gut, sagen, wir müssen vielleicht doch etwas von diesem Prinzip abweichen und ein bisschen jünger werden insgesamt?
Naja, ich habe dir das ja schon mal in unserem letzten Gespräch, glaube ich, versucht zu erzählen, dass es ist nicht unser Prinzip, ältere Spieler zu verpflichten, ne? Sondern die bestmöglichen, die wir kriegen können, passen zu unserem Gesamtkonzept. Also wir haben ja innerhalb der letzten 6 Jahre sehr viel Wert darauf gelegt, die Sportart Basketball hier in Jena deutlich mehr zu etablieren, vor allem ganz viele Kinder für diese Sportart zu begeistern. Ne? Ähnlich wie du in Hagen groß geworden bist, war ich in Göttingen. Und wir haben es geschafft, von, ich glaube, 100 Kindern auf mittlerweile 600 Kindern im Verein zu kommen.
Ui.
Ne, das ist sehr wichtig, dass du einfach auch Vorbilder hast. Ne? Vorbilder nicht nur spielerischer Natur, sondern auch insbesondere menschlicher Natur. Ne?
Absolut.
Und weil das für Kinder sehr schwierig ist, glaube ich, auch das zu trennen. Also zu sagen, nicht nur, also, oder andersrum gesagt, es sollte ein guter Spieler und ein guter Mensch sein, ne, um wirklich Vorbild zu sein. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Natürlich ist es so, dass man, das meinte ich auch in einem Interview, wenn die Dinge funktionieren, dann ist das immer alles gut. Und wenn es nicht so funktioniert sportlich, dann wird natürlich auch viel kritisiert, auch zu Recht. Das ist ja völlig in Ordnung. Was ich meine mit hinten raus die Kraft, hat auch damit zu tun, dass wir einfach, dass Spieler, die von der Planung her nicht 35 Minuten spielen sollten, aber dann in einem Spiel 35 Minuten spielen müssen und, wie ich dir auch vorher sagte, in so einem kurzen Spielrhythmus, ne? Also wenn du dann Freitag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag spielen musst und dann ist es natürlich auch schwer für ältere Spieler über 30 Minuten in ein Spiel zu gehen. Ne? Aber das ist nicht deren Fehler, sondern das Problem ist halt schon, dass wir einige Verletzungen hatten und auch der Spielplan in den letzten Wochen für uns sehr, sehr eng war, wie es vorher eigentlich vor der Saison nicht geplant war. Ja? Aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Ne? Wir sind jetzt in der Situation, wir haben noch 8 Spiele, jetzt ein ganz wichtiges, wie gesagt, in Weißenfels. Wir haben hinten raus spielen in den letzten 2 Spielen zu Hause gegen Göttingen und gegen Kreuzheim. Auch für uns ganz wichtige Partien. Ne? Mhm. Und auch wenn wir jetzt da unten stehen, heißt es ja nicht, dass wir abgestiegen sind.
Nee, um Himmels Willen. Also das war nur eine, man hatte so das Gefühl, dass ihr da eigentlich gar nicht so reingehört, ne, nach diesem Sieg in Ulm. Und wenn man, wir gucken ja jede Woche auf die Tabelle und auf die Mannschaften und ehrlich zu sein, hatte ich Bremerhaven schon eher als ersten Absteiger schon vor 3-4 Wochen mal ganz kurz abgestempelt. Dem ist jetzt auch nicht mehr so. Also Dinge können sich da ja schnell verändern. Zum Thema Verändern noch, wenn du jetzt sagst, okay, da sind vielleicht ein paar Sachen mit der Kraft und ein paar Sachen hier und da. Was veränderst du jetzt noch irgendwie beim Training oder auch bei der Spielvorbereitung? Gibt es Dinge, die du wirklich umstellst oder sagst du, nein, wir sind ja teilweise gut drauf, wir führen ja auch lange in einem Spiel, da wird jetzt nicht mehr großartig im taktischen Bereich verändert oder im Trainingsaufwand?
Doch, man muss sich ja mal hinterfragen, ne? Und man muss mal schauen, wie man Dinge verändern muss, und alleine denke ich durch die verletzten Problematik, die wir dieses Jahr hatten, verändert sich auch immer wieder die Zusammensetzung der Mannschaft. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir oder wie viele Tage wir mittlerweile mal zusammen trainiert haben als Team. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, so einen Rhythmus zu finden. Ne? Gerade als wir viele Spiele hatten, da konnten wir auch wenig trainieren. Jetzt hatten wir die letzte Woche mal, um als Mannschaft zusammen zu trainieren, wobei Roberts halt gefehlt hat, diese Woche, um einfach mal einen Rhythmus zu finden. Das heißt, wir spielen sehr viel, ne? Wir versuchen sehr darauf zu achten, dass die Mannschaft den Ball bewegt, und natürlich versuchen wir auch Situationen, die jetzt resultierend aus den vergangenen Spielen zu proben. Das heißt, dass man, wenn das Spiel knapp ist, in Richtung Ende geht, natürlich auch weiter den Ball teilt, ne, und zusammenspielt. Also daran versuchen wir zu arbeiten, und dann natürlich eine ganz normale Gegnervorbereitung. Ja. Also auf die Stärken und Schwächen des Gegners angepasst.
Wenn wir noch einmal ins Detail gehen können, ihr seid die Mannschaft, die die wenigsten Punkte erzielt im Schnitt in der Liga. Das muss jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend dafür sein, dass die Offensive schlecht ist. Viele sind ja darauf angelegt, auch vom System her über die Defensive zu gewinnen. Wie sieht das bei euch jetzt aus? Also ist das tatsächlich auch ein Problem, diese 76 Punkte im Schnitt, oder ist das etwas, womit du leben kannst und es ist eher die Defensive, die dich im Stich lässt?
Das eine hat ja immer mit dem anderen zu tun, ne? Da hast du völlig recht. Aber die Liga ist ja deutlich stärker nochmal geworden, ne? Und vor allen Dingen in den unteren Mannschaften, finde ich. Du siehst ja dieses Jahr, der Abstiegskampf wird halt sehr, sehr spannend werden. Aber ich glaube schon, dass unsere Offensive ziemliche Probleme hat, ne? Da lügt die Zahl auch nicht, ganz klar. Und das sind verschiedene Faktoren. Ich finde immer, der Wichtigste ist, wenn man als Mannschaft zusammenspielt und den Ball bewegt, dann wird, glaube ich, auch die Prozente, dann die Wurfprozente auch steigen. Und dann ist es auch eben im Endeffekt egal, ob wir dann 80 Punkte machen oder 70 oder 90. Aber ich glaube, wenn du es schaffst, den Ball zu bewegen, ne, dann wird auch sich jeder mehr in der Defensive anstrengen, weil er ja offensiv mehr eingebunden ist. Das ist jetzt unser wichtigstes auch Augenmerk gerade, ja, im Training.
Also wenn du sagst, der Ball wird zu wenig bewegt, das ist ja wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ihr doch eine gewisse Kaderfluktuation auch hattet während der Saison. Also fehlen da einfach dann die Trainings, oder woran kann man das ausmachen? Ich meine, du bist ja ein Experte ja auch im mentalen Bereich, du hast ja ein Buch geschrieben drüber. Ist das eine mentale Komponente ab einem gewissen Zeitpunkt, oder ist es tatsächlich dann vor allem dieser Kaderfluktuation geschuldet?
Oh, das kann ich dir auch nur hypothetisch beantworten, Alex. Ne? Das ist, also man versucht ja an allen Hebeln anzusetzen, ne? Wir haben in Ulm 97 Punkte gemacht und gewonnen. Ne? Wir haben aber auch zu Hause, sage ich mal, gegen Braunschweig gewonnen mit, glaube ich, nur 85. Aber definitiv sind diese, was hast du gesagt, Micha?
76.
Ja, sind einfach zu wenig für die Liga. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also,
es kam ja auch viel zusammen, auch mit Abrams am Anfang, der doch auch als Key-Verpflichtung, kann man das so sagen, eigentlich gekommen ist.
Der sich dann gleich verletzt hat, ne, in der Vorbereitung noch. Ja, das sind ganz viele Faktoren und, und zählt dann natürlich der Rhythmus, ne? Definitiv. Und ich sag mal, wenn wir so eine Woche mal Training haben wie jetzt, dann sieht man, dass der Rhythmus einfacher kommt. Also wir spielen halt einfach auch nur viel, ne? Damit sich die Jungs weiter aneinander gewöhnen und auch einander vertrauen, ne? Was sehr, sehr wichtig ist.
Eine Sache ist, die sich so ein bisschen wie so ein roten Faden, wie ein roter Faden durch unsere Podcasts in den letzten Wochen gezogen hat, ist das Thema, also wir haben mit Rashid Mahal-Basic drüber gesprochen, wir haben mit Trainern drüber gesprochen, dass deren Eindruck war in dieser Saison in der BBL, die Spieler vor allen Dingen Wert auf die Offensive legen. Begründungen waren unter anderem auch eben aufgrund des Spielplans und der sehr engen Taktung, insbesondere bei den Mannschaften, die international tätig sind, dass da einfach natürlich Kraft gespart wird in der Defensive und unabhängig davon auch Vorbild aus der NBA, diese Spielweise und Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das auch ein Trend, den du in deiner Mannschaft erkannt hast, dass die Spieler eher so spielen wollen oder offensiver orientiert sein wollen? Oder ist das nur eine Momentaufnahme von anderen Vereinen jetzt, was ich da gerade
erzähle? Ja, gut, also das weißt du ja, du warst ja auch so ein Offensivkünstler, ne? Und hast mich so gerne verteidigt.
26 Punkte bei Career High gegen Fortuna Hagen. Ich war 14.
Da hatten die Fortuna aber kein Glück, ne?
Sind die vollständig angetreten, die Fortuna?
Die waren nur zitiert.
Genau, ja.
Und so einen haben sie freigelassen.
Sobald man sich, wenn man sich den Ball noch zupassen kann, darf man noch antreten.
Okay. Beruhigt euch wieder, Jungs. Beruhigt euch.
Ich glaube, also ich meine, jedes Kind, was du fragst, ne, warum das jetzt anfängt, Basketball zu spielen, dann sagt er nicht, weil ich so gerne verteidige, ja. Weil, obwohl, wenn man das mal ganz banal nimmt, 50% des Spiels sind Verteidigung, ja?
Absolut.
Und wenn du dann noch überlegst, 50% sind Angriff, aber davon gibt es nur einen Ball für fünf Leute, das ist schon schwierig, ja?
Das ist natürlich richtig, ja.
Also natürlich spielen alle lieber gerne Offensive, ist doch völlig logisch. Und es macht ja auch mehr Spaß. Trotzdem glaube ich immer noch, wenn du Erfolg haben willst, egal wie das jetzt definiert ist, also für München die Meisterschaft, für uns der Klassenerhalt, dann kannst du das, glaube ich, nur über eine Defensive erreichen. Und je besser deine Defensive ist, glaube ich, desto eher wirst du auch deinem Ziel nahe kommen. Ne? Trotzdem hat das eine ja mit dem anderen zu tun. Also ich sag mal, wenn du kannst die beste Defensive spielen, wenn du 20 Turnover machst und der Gegner daraus jedes Mal vorne Korbleger hat, dann hat es dir auch nichts gebracht. Ne? Gerade jetzt, ich sag mal, die Schiedsrichter pfeifen ja auch ein bisschen anders, ein bisschen kleinlicher. Ja? Da werden mehr auf die Kontakte werden eher wahrgenommen. Dadurch kommt die Offensive natürlich auch leichter ins Laufen. Ne? Ja. Auch mit der neuen Regelung, mit den unsportlichen Fouls im Fastbreak. Das bringt natürlich oder hilft natürlich alles dem, dass das Spiel attraktiver wird im Angriff. Und ich sag mal, heute will ja auch kein Zuschauer mehr so ein 54, 53 sehen.
Oh ja. Wie jetzt College March Madness, da hast du selten über 60 Punkte oder also über 70, das ist ja Wahnsinn.
Ja, die haben ja auch 35 Sekunden Angriff.
Ja, ja, genau.
Das ist ja schon nochmal.
Sehr viele
Faktoren. Wir haben ja diese Saison auch noch die neue Regelung mit den 14 Sekunden. Ne?
Also ja, das stimmt. Eigentlich
immer,
stimmt.
Wenn du da einwirfst, immer 14 Sekunden, eigentlich gar keine 24 mehr. Also das macht das Spiel deutlich schneller. Ja, es gibt so viele Spieler, die mittlerweile von außen werfen können, dadurch ziehst du das Feld breiter. Dadurch gibt es deutlich mehr Punkte.
Ja. Interessant war auch, Nijedovic hat gemeint, in ihrem speziellen Fall bei den Bayern mit dem Euroleague-Kalender, dass auch ein Faktor wäre, dass du gar keine Zeit mehr hast, dich defensiv oder per defensiven Scouting auf die anderen Teams vorzubereiten. Wie ist das jetzt für ein Team wie bei euch vergleichsweise? Natürlich, der März war jetzt heftig mit den Nachholspielen. Aber habt ihr denn tatsächlich mehr Zeit, euch defensiv vorzubereiten, was jetzt Plays der gegnerischen Teams und so weiter betrifft?
Ja, definitiv. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, was man sich vor der Saison überlegt, in der Kaderzusammenstellung, aber auch wie du bestimmte Dinge angehst, ne? Dass du nämlich diese Zeit hast. Also wir haben uns jetzt auch vorher die Doppelspieltage angeguckt. Und das war natürlich für uns jetzt bitter, diesen März zu haben, vor allen Dingen dann noch mit den Verletzungen, ja. Ansonsten haben wir eine ganze Woche Zeit und die nutzen wir auch gut. Ja, ich meine, wir haben jetzt nicht 14 Assistenztrainer, die das alles durchmachen müssen. Also ich muss auch schon mal ein Video gucken und schneiden. Ne? Okay. Da brauchst du sowieso noch Zeit. Und dann hast du eigentlich, also was wir immer nutzen, ist, dass wir so 3 Tage zur Gegnervorbereitung schon nehmen. Ne? Mhm. Und dann uns erstmal auf so Tendenzen vorbereiten, also wie viele Linkshänder haben die, ne, die nach rechts springen solltest, oder was laufen die im laufen die immer am Ende in Pick'n'Roll mit dem und dem Spieler, ne, was machst du da? Und dann so die letzten 2 Tage vorm Spiel, also 2 Tage vorm Spiel ist dann nochmal, wo wir die Spielsysteme der Gegner verteidigen und das auch mit Transition, ne? Also dass du meist im Halbfeld das machst und dann gehst du in Transition deine Offensive. Und am Tag vorm Spiel ist es dann eigentlich ein bisschen runtergefahren, dann bleibst du nur noch im Halbfeld und verteidigst nochmal dieses Thema.
Und man schaut vielleicht nochmal in einem Buch nach, vor einem so wichtigen Spiel jetzt wie gegen den MBC. Das Buch heißt Basketball emotional mit mentaler Spielstärke, genau, zum Erfolg.
Genau. Ja? Gibt's gar nicht mehr.
Können wir nicht verlosen.
Hat keiner gekauft.
Aber es gibt 2 Kundenrezensionen. Beide geben 4 Sterne bei Amazon.
Großartig, oder?
Das ist ja 2002 4
schon. 20 Sterne. Ja.
Ist ja unglaublich, dass das 2002 schon war. Ja.
Eine andere Sache ist,
Rebuy.de gibt es noch.
Am Wochenende hast du für Schlagzeilen gesorgt, um das Gespräch mit etwas sehr Lustigem zu beenden. Also ist nicht, dass das Gespräch unlustig war, verstehe mich jetzt nicht falsch.
Lustig mit euch.
Ja? Gespräche sind immer sehr schön mit dir, das weißt du. Also du weißt, dass wir so empfinden. Es gab einen Tweet von der Easy Credit BBL, die deinen Oberlippenbart als Pornobalken bezeichnet hat. Und trotz des Pornobalkens des Headcoaches dieses Spiel immer noch FSK 0 ist von Science City Jena, woraufhin sich Marco Pesic zu Wort meldete vom FC Bayern München, der meinte, was denn das für ein alberner Tweet gewesen wäre. Es handelt sich bei Björn Harmsen um einen respektierten und, Achtung, sehr guten Trainer der BBL. Schöne Reaktion, wie ich finde. Wie hast du das empfunden? Ist das für dich eine Beleidigung, wenn man deinen Oberlippenbart als Pornobalken bezeichnet, beziehungsweise wenn die Liga in ihrem offiziellen Tweet es tut?
Als erstes mal bin ich null auf sozialen Medien unterwegs.
Hast du es denn wirklich mitbekommen? 0,0. Ja, wahrscheinlich, natürlich.
Mir hat jemand geschickt und ich fand es jetzt mein Gott, wenn du unten drin stehst, dann kriegst du die ganze Zeit nur auf den Kopf, ne?
Weil darauf bezieht sich ja Marco dann auch, dass ihr quasi im Abstiegskampf seid.
Ja, also es gibt, jetzt mal ganz kurz so, es gibt einen ganz praktischen Grund dafür. Bei mir ist immer so, solange es noch kalt ist, reißen meine Mundwinkel immer ein und ich kann entweder nur einen Oberlippenbart oder einen Vollbart tragen.
Okay.
Und deswegen, da der Vollbart mich genervt hat, weil ich in einer grübelnden Nacht nach einer Niederlage nur noch mit meinem Bart beschäftigt war, dachte ich so, das muss jetzt mal ab, du willst ja wieder schlafen. Ja?
Okay.
Und dadurch ist der
Oberlippenbart
Pornobalken entstanden, ja. Genau.
Okay, ja. Also dir macht das nichts aus, du fühlst dich nicht persönlich beleidigt oder...
Nein, ich freue mich natürlich, dass Marco das so sagt, ja. Mhm. Und
ich fand das auch cool irgendwie.
Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn du unten drin stehst, natürlich wird das dann auch leicht vielleicht von anderen auch gesehen, dass es ins Lächerliche geht, ne?
Hast du denn danach Pornobalken mal gegoogelt? Tu es bitte nicht einfach.
Ich bin noch ein 80er-Kind.
Du bist ein 80er, du weißt doch definitiv, was ein Pornobalken ist. Also du hast ihn noch live gesehen, sozusagen.
Ja, das Thema hatten wir vorher auch schon.
Den VHS-Pornobalken.
Bei uns ging es um NBA-Spiele, die man auf VHS-Kassette aufnimmt. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Schon, oder? Ja. Das war Standard.
Ja, und nur NBA-Spiele. Genau.
Naja. Nur, ausschließlich.
Und das als 82er Jahrgang, Donnerwetter.
Ja. Oh, ja. Ja.
Mhm. Was waren deine ersten NBA Finals? Wir sind fast gleicher Jahrgang.
Was waren das? Also ich bin, was waren so 90? Das waren dann die Bulls noch, ne?
Das war.
Also mit den Bulls ging es eigentlich bei mir los.
90.
1990, nein. 90er Jahre meint ihr jetzt.
Oder nee, ja, wann waren das erste Finale von Bulls?
91. 90 war noch
ja, das war mein erstes
Bad Boy Pistons.
Genau.
Also ja, mit 9 Jahren hast du schon NBA-Basketball geschaut.
Okay. Finale Bulls-Lakers.
Genau. Ja, du hast auch mit 19 Jahren schon ein erstes Buch geschrieben.
Naja.
Über Pick and Roll, so war das doch, ne? Das heißt, du bist ja dem
Trend... Nee, das war dieses Ding, was du gerade gesagt hast.
Okay.
Es gibt also
auf Rebuy. Über Pick and Roll habe ich geschrieben, als ich arbeitslos war.
Das Pick and Roll hast du geschrieben, als du arbeitslos war und hast den Trend begründet, auf dem der gesamte europäische Basketball jetzt fußt.
Nee, gar nicht. Es war damals so, damals kam Luka Pavicevic zu Alba. Und er brachte eigentlich das Pick'n'Roll nach Deutschland. Ne? Wurde Pick'n'Roll nur gespielt, so ein bisschen, damit der Aufbauspieler mal zum Korb geht am Ende, wenn die Wurfuhr abgelaufen ist. Mhm. Und erst mit ihm kam, hat das so ein bisschen Einzug gehalten, dass die Raumaufteilung gestimmt hat, ne? Und der abrollende Spieler eingebunden war. Und trotzdem waren da andere Ligen immer gerade in den Spielsystemen ein bisschen weiter als wir. Und ich hatte das damals immer ein bisschen alles rausgesucht, weil da gab es ja noch nicht, dass du irgendwie jedes Spiel im Internet gucken konntest. Mhm.
Jetzt hast du ja, ohne dich unterbrechen zu wollen, ich weiß, dass du hattest damals diesen Vertrag auf Lebenszeit oder auf Handschlag unbefristet, wie auch immer in Jena. Mhm. Besteht denn die Gefahr, dass du im Sommer auch wieder ein Buch schreibst, weil du arbeitslos bist, wenn ihr abgestiegen seid?
Du, das hoffe ich nicht. Ja, also mein Commitment an Jena ist ja erstmal grundsätzlich unabhängig von der Liga. Wir werden alles dafür tun, in der Liga zu bleiben. Mhm. Ich habe das immer gesagt, dass es mir vor allen Dingen um den Standort geht, um die Identifikation mit dem Standort. Ne? Mhm. Aber jetzt ist erstmal die absolute Konzentration auf den Klassenerhalt, ne? Das irgendwie zu schaffen. Das ist schon stressig genug, du.
Absolut.
Kannst du glauben.
Absolut. Dafür wünschen wir dir alles, alles Liebe, alles Gute.
Absolut.
Daumen drücken für Science City Jena und speziell für dich,
danke
Björn.
Euch,
wir wissen, dass das sicher sehr, sehr knackig ist und knackig wird, aber irgendwie, also bei komischerweise habe ich bei Jena das Gefühl, so hat man ja so manchmal, ne? Ja, die steigen nicht ab. Also so komisch das jetzt klingt, das hat nichts mit unserer Sympathie zu dir jetzt zu tun, aber irgendwie denke ich nur, das passt nicht, dass die absteigen. So. Aber
gut, ist aber gefährlich, so zu denken.
So habe ich früher über Brandhagen auch immer gedacht. Die werden auf immer und ewig in der ersten Liga spielen. Okay, alles klar. Björn, ich sage gute Zeit.
Ja,
auf bald.
Euch auch alles Gute. Ne?
Cheers.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
So tiefenentspannt wirkt er, ne? So
ja, absolut.
Ruhepuls 62 und ja, Samstag MBC, ja, wird schon.
Sehr, sehr wichtiges Spiel am Samstag.
Das ist tatsächlich,
das ist
richtig
wichtig. Ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel.
Ich glaube sogar ein
12-Punkte-Spiel. Und auch interessant, er ist auch ein Kind der NBA 90er.
Wer ist das nicht von uns?
Wer ist das nicht von uns, ja. Vielleicht können uns die Zuhörer mal schreiben, was ihr erster Kontakt mit Basketball war. Ich finde das irgendwie spannend, weil kommt jeder über die NBA rein oder?
Ich glaube schon.
Also ich glaube manche, wenn du in Bamberg groß wirst, dann wirst du einfach in die Halle mitgenommen oder auch bei euch in Hagen.
Genau, bei mir war es so.
Das würde mich irgendwie interessieren, die Basketballbiografien unserer Zuhörer.
Ja.
Wer Lust hat, schreibt dann abteilungbasketball@gmail.com.
Ich denke, ein kleinerer Teil wird den Weg gehen, ein großes Lob an den BVB diesmal richten. Hast du die Choreo gesehen von Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen Wolfsburg?
Mit Vater und Sohn.
Mit Vater. Und das ist mal, liebe BVB-Fans, keiner hört uns zu von denen, aber nicht immer hier Sohn einer Hure und gegen Hopp und Leipzig. Und das finde ich so eklig und Quatsch und blöd.
Sohn einer.
Ja, aber das geht nicht, das macht man nicht. Das gehört sich nicht.
Ja gut, das betrifft jetzt nicht nur die Dortmunder.
Nein, aber also generell, aber so, ja, das ist eine geile Choreo gewesen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ein kleinerer Teil wird sicherlich so Vater-Sohn-Geschichte, ne? Also sowas bei mir. Und dann bleibt man einfach da hängen. Und der andere wird, glaube ich, schon, ich glaube, der größere Teil.
Über
deutlich größer.
Ja, ja.
Weil du eben natürlich auch die Bulls hattest. Ne? Und du hattest Schrempf damals. Schrempf
im Finale. Ja, sogar. Das war bei mir. Genau, ich war Seattle-Fan zu Beginn und habe immer Schrempf. Eure Jump-Run-Sendungen gesehen. Ja, natürlich, weil ihr hattet einen Schrempf-Fokus sehr oft natürlich. Wie schlägt sich der Deutsche? Und dann kommst du halt drauf, Gary Payton, Sean Kemp, cooles Team.
Cooles
Sofort
Team.
In den Finals gegen die Bulls dann 96. Und ich habe dann wirklich zu Seattle gehalten, weil ich noch gar nicht so richtig einordnen konnte, was Jordan da gerade leistet.
Ja. Sean Kemp angeblich 7 uneheliche Kinder.
Ja, ja. Der hat nichts ausgelassen.
Der hat nichts ausgelassen. Und Alimente zahlt er wahrscheinlich immer noch heute bis zum St. Nimmerleinstag. Mhm. Gut, das war Jena. Jetzt geht's eine Runde weiter. Jetzt geht's
auch auf einen letzten Platz.
Jetzt geht's auf einen letzten Platz.
Auf einen aktuell letzten Platz, der dich dazu berechtigt, Playoffs zu spielen.
Ach so,
nämlich okay. Der Achte.
Ah. Okay, das war jetzt sehr sophisticated gedacht.
Wie heißt das auf Deutsch?
Aufgeklärt, dreimal um die Ecke. Einfach sehr, du bist halt ein sehr intelligenter Mensch und ich bin unter deinem IQ, deswegen brauche ich immer länger. Nein, also wir gehen nach Würzburg. Wir haben, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, versucht, Dennis Wucherer seit
mehreren Wochen.
Monate, wirklich.
Monate.
Wir haben keinen Menschen häufiger versucht, für ein Podcast-Gespräch zu gewinnen, als Dennis Wucherer. Jetzt zeichnen wir immer dienstags auf, und wir sind da relativ stur geworden, was diesen Tag angeht, weil alle anderen sind auch Käse. Aber dienstags ist Dennis Wucherer nie zu erreichen gewesen. Wegen FIBA Europe Cup, entweder Spieltag oder Reisetag. Denn die haben, die haben wirklich Geografie für Fortgeschrittene gemacht bei ihrer FIBA Europe Cup Saison. Mhm. Die waren bis in Saratow zum Beispiel.
Saratow.
Weißt du, wo Saratow ist? Ich wusste es nicht.
Bei Sibirien?
Nee, so weit auch nicht. Das war Oldenburg. Die waren mal irgendwie in Sibirien.
Ja.
Wo ich auch immer denke, jetzt mal ganz im Ernst, also Europa gut und schön, aber
Saratow hatten wir doch schon.
Saratow ist in der Nähe von der kasachischen Grenze.
Ja, das war es, genau.
Direkt an der Wolga.
Ja, aber so weit ist das dann auch
nicht mehr. Ja, aber die haben damals den, er hat mit den, die Reisedispo geschickt, weswegen wir ihn nicht in den Podcast einladen können. Und die war 16 Stunden, die Reisedispo. Mit Abfahrt Würzburg am Vormittag, also wirklich in der Früh um 3.30 Uhr. Das ist schon Wahnsinn. Nee, also wie gesagt, wir wollen über Würzburg reden. Würzburg ist ja so ein Spezialfall. Machen wir uns mal nichts vor.
Ja.
Denn der Verein heißt ja S. Oliver Würzburg.
Ne? Korrekt.
Und hinter S. Oliver verbirgt sich ein Mensch namens Bernd Freier.
Hm.
Das ist der Chef.
Hm.
Und das ist der Hauptsponsor und der Namensgeber. Ich habe es mal versucht, also sagen wir mal so, ich habe ein Interview, es ist etwas kompliziert. Herr Freier hält sich sehr, sehr stark im Hintergrund auf.
Ja.
Also ganz, ganz stark im Hintergrund.
Ja.
Der gibt in dem Sinne keine Interviews. Niemandem. Und ich habe mal einen Bericht im Manager-Magazin über ihn gelesen. Ich glaube sogar dankenswerterweise von Patrick von S. Oliver, nee, ich weiß es gar nicht, irgendwie bin ich drauf gestoßen. Ein toller Bericht über diesen Herrn Freier, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der aber keine Interviews gibt, aber wohl von dann doch natürlich Erfolg haben will. Also sehr, sehr viel Druck ausübt, wie kann man es nennen? Also der will natürlich irgendwann mal auch, weiß ich nicht, Meister werden, Halbfinale spielen, das Projekt voranbringen,
neue Halle haben.
Ist das jetzt durch?
Ich habe die Pläne gesehen, das sah ja richtig schick aus. Aber
also mit neuen Hallenplänen in Deutschland und wann die gebaut werden und das, ich lebe super gerne in Deutschland. Aber wirklich, ich liebe Deutschland und ich möchte hier auch alt werden. Aber manches geht schon echt langsam voran hier bei uns.
You are a hater.
Nein, ich bin kein Hater. Drück nicht mal die Taste, wenn ich was sage. Ich hate nicht. Also ich, so wie Akin Vargas im Interview gesagt hat, er ist kein Trash-Talker, er ist ein Talker.
Er ist ein Talker, genau. Ja.
Also ich hate nicht, sondern ich stelle fest. Na jedenfalls, wo war ich stehen geblieben?
Ich weiß es
genau.
Nicht.
Und wie in Würzburg war in dieser Saison alles auf, also mindestens Playoff ausgerichtet.
In dieser?
Also in der letzten Jahr sowieso mit Bauermann.
Genau. Benzing darf man nicht vergessen. Das
und da ist
gerade mal ein Jahr her.
Genau, und da ist halt das passiert und das passiert okay. Aber jetzt war, glaube ich, nochmal jetzt war alles gut. Jetzt hat man mit Dennis Wucherer den Wunschcoach, den Wunschnachfolger verpflichtet, einen erfolgreichen Trainer, einen Kader. Und dann hat es ewig gedauert, bis die in die Puschen kamen. Jetzt stehen sie auf einem Playoff-Platz. Jetzt
spielen sie richtig gut.
Jetzt stehen sie im Halbfinale des FIBA Europe Cups, auch wenn dieser Wettbewerb natürlich jetzt nicht die allerhöchsten weihen. Nein, drück nicht!
You are a hater.
Und darüber wollen wir mit Dennis Wucherer reden, denn heute am Dienstag, dem 2. April, verflixt und zugenäht, ist der Kerl tatsächlich erreichbar.
Spielfreier Dienstag.
Spielfrei, natürlich nicht trainingsfrei. Training ist aber schon abgeschlossen.
Okay. Das wir sind schon 5 Minuten zu spät.
Nee, wir sind noch etwas zu früh. Deswegen werden meine Sätze so
Patrick-Süßkind-mäßige
Schachtelsätze.
Ich hatte 15 im Kopf, aber dann, ne?
Nee, es ist...
Oh, dann haben wir noch Zeit.
Ja, aber wir können auch so breaken, dass es keiner merkt.
Wir schneiden nie was.
Also jetzt vielleicht, aber oder auch nicht.
Und wenn wir schneiden, dann ist es so...
Magical.
Dann merkt man, dass man gar nichts merkt.
So, und da haben wir ihn in Würzburg. Dennis Wucherer, grüß dich, Dennis.
Grüße.
Ja, wir haben gerade schon philosophiert. Es hat geklappt an einem Dienstag. Wir haben schon eure Reisestrapazen, eure Reisegeschichten zumindest.
Wir haben gegoogelt, wo Saratov liegt.
Ja, genau. War Saratov die interessanteste Auswärtsreise in dieser Saison im FIBA Europe Cup?
Ja, vielleicht. Nicht nur wegen der geschlossenen Schneedecke und den eisigen Temperaturen. Vor allem auch den eisigen Temperaturen in der Halle selber. Eishockeyhalle, in der wir da gespielt haben. Das war nicht ohne, aber es war vor allem auch ein guter Gegner, aber auch müdes Publikum so ein bisschen, so ein Theaterpublikum. Ne? Große Halle, wenig Publikum, kalt. Also sich da zusammenzureißen und eine halbwegs vernünftige Performance abzuliefern und sich da zu wehren und einen guten Grundstein zu legen, das war nicht einfach und gut, dass es geklappt hat.
Mhm. Wir wollen ein bisschen über eure Saison reden. Das war, wir haben es im Vorgespräch angerissen, ich denke, dass ihr schon große Ambitionen gehabt habt oder immer noch habt, logischerweise, was die Playoffs angeht. Es ging so ein bisschen ruckelig los, 6 Niederlagen in den ersten 8 Spielen. Dann jetzt aber seit einigen Wochen und Monaten, es wird eigentlich immer besser, muss man sagen. Plus der Tatsache, dass ihr international auch noch dabei seid. Kannst du aus deiner Sicht diese Saison so ein bisschen Revue passieren lassen und uns so mitnehmen, wie sie aus deiner Sicht gelaufen ist und wo ihr jetzt gerade auch vom Leistungsvermögen her steht?
Also die Playoff-Ambitionen, da haben wir natürlich bewusst auch ambitionierte Ziele gesetzt, ne, vor der Saison. Mhm. Und sind jetzt jetzt zur Zeit stand heute natürlich ganz froh, dass wir da nach diesem holprigen Start im Rennen sind um die Playoffs und eben eine von fast 6 Mannschaften sind, die sich da um die letzten 2 Spots, um die es wahrscheinlich noch geht, vielleicht 3, da streiten. Also das ist erstmal gut. Und da sind wir erstmal Stand heute natürlich zufrieden. Die Tatsache, dass wir jetzt noch auf einer zweiten Hochzeit tanzen um die Jahreszeit, ist natürlich höchst spannend. Das passiert eher selten und das genießen wir natürlich zurzeit. Und die Möglichkeit, dann im internationalen Wettbewerb eben im Halbfinale zu stehen, um einen Titel eventuell mitzuspielen, das setzt dann doch nochmal Kräfte frei und motiviert natürlich auch. Und zurzeit macht es den Jungs Spaß, den Coaches macht es Spaß, eben zum Training zu kommen. Und gerade auch wenn draußen jetzt mal die Sonne öfter scheint, das ist schon motivierend und freuen uns so ein bisschen auf die Zielgerade der Saison, weil nach wie vor oder mittlerweile eben doch eine Menge möglich ist für uns und für den Verein.
Mhm. Trotzdem, wir werden gleich wieder richtig positiv, Dennis, keine Sorge. Will ich nochmal zum Anfang der Saison zurück, als es nicht so lief. Wir haben es auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen rumphilosophiert. Ihr habt ja einen Menschen im Hintergrund, der die Öffentlichkeit massiv meidet mit Bernd Freier, dem Hauptchef des Hauptsponsors, dem Chef von S. Oliver. Der redet nicht mit Journalisten, der redet nicht in der Öffentlichkeit. Wie groß ist denn der Druck, wenn ihr so nicht so gut spielt? Also klingelt er dann schon mal bei dir durch und sagt, du, Dennis, hier ist der Bernd und Das sieht aber nicht so gut aus gerade. Oder also ich habe so ein bisschen den Herrn Stoschek von Bambeck im Kopf, der natürlich schon gerne so ein bisschen mitmischt und sagt hier und da und Mensch, und jetzt will ich aber auch, dass der Laden hier läuft, sonst drücke ich den Reset-Knopf. Wie kann man sich das bei dem Herrn vorstellen, der so gar nicht in Erscheinung tritt?
Ja, also ohne den Herrn Stoschek näher zu kennen, glaube ich, sind das natürlich ähnliche Typen. Mhm. Und irgendwie auch an der Grenze natürlich zum Wahnsinn, ne, wenn man so unglaublich erfolgreich auch ist. Aber unserer, der Bernd Freier, ist eben ruhiger Typ nach außen hin. Mhm. Aber all das, was er eben nach außen nicht macht, das bekommt eben intern, das bekommen wir intern ab. Ne? Sei es der Geschäftsführer oder natürlich auch der Coach. Und da ist der Kontakt natürlich sehr, sehr eng. Und der Druck ist immens. Der Druck ist natürlich total verrückt, wenn du holprig startest und da deinen Zielen am Anfang der Saison deutlich hinterherhinkst. Gar keine Frage. Das war so richtig Spaß, hat das nicht gemacht.
Es waren 4 Niederlagen inklusive der Pokalniederlage gegen Bamberg. 2-mal gleich Bamberg. War natürlich auch ein bisschen undankbares Auftaktprogramm.
Richtig, da konnte man noch irgendwie argumentieren, dass es knappe Spiele waren, dass wir irgendwie immer auch eine Chance hatten und die Schüsse sind nicht gefallen. Aber dann folgten eben noch ein paar mehr Niederlagen und dann wird das natürlich ungemütlich, weil Druck auf dem Kessel ist, den wir Coaches natürlich verspüren. Ich Head Coach besonders, weil ich natürlich in der Verantwortung stehe. Und dann gab es da die Spiele beim MBC, glaube ich. Und danach war das Jena zu Hause. Ich krieg's nicht mehr genau hin, vielleicht auch in Crailsheim. Wenn die beiden auch noch in die Binsen gehen, muss ich davon ausgehen, dass ich mir einen neuen Job suchen kann. Mhm. Insofern, das ist eben das Business des Sportlers, des Trainers, der in der Verantwortung steht. Und das hatte ich so auch noch nicht erlebt, aber auch das eine Erfahrung, die vielleicht mal sein musste. Und und gut, dass wir das eben noch korrigieren konnten und das Schiff so ein bisschen auf Kurs gebracht haben. Und die Tatsache, dass eben gerade auch eine neu formierte Mannschaft so ein bisschen Zeit braucht, dass es im Sport nicht unüblich ist, dass es einfach mal ein bisschen mehr Geduld braucht als vielleicht in anderen Geschäften. Das verstehen halt auch nicht immer alle und das ist auch okay so. Und insofern, ja, müssen wir irgendwie gucken, dass wir da auch als Trainer solche Momente irgendwie überleben. Ja. Und gerade dann auch an den guten Momenten, so wie die letzten Wochen, die extrem viel Spaß machen, eben da viel Positives rausziehen und das eben dann auch zu schätzen lernen und zu wissen.
Ja, ich meine, es gibt Schlimmeres, als zum entscheidenden Moment einer Saison in richtig gute Form zu kommen. Wie ist jetzt so der momentaner Eindruck von dir? Also ist das jetzt, ich will nicht sagen, das, was die Mannschaft tatsächlich maximal leisten kann? Wo siehst du noch Potenzial? Und woran arbeitet ihr jetzt gerade noch in den wenigen Momenten, wo ihr dann tatsächlich noch trainieren könnt? Ihr seid ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Was sind so die Schwerpunkte da gerade?
Ja, Training ist zurzeit in der Tat eher so eine Art Beschäftigungstherapie. Bei Laune halten, viel regenerativ arbeiten, ja nicht Energien verschwenden, weil klar ist natürlich auch, die Jungs sind im roten Bereich, gar keine Frage. Mhm. Die Mannschaft ist ja auch nicht unbedingt darauf ausgelegt oder zusammengestellt in der Tiefe, dass man ähnlich wie vielleicht Alba Berlin oder vor allem auch natürlich Bayern München oder auch Bamberg da tief im europäischen Wettbewerb mit dabei ist und wir hatten jetzt auch mittlerweile eben auch schon 16 Spiele im europäischen Wettbewerb. Nach Adam Riese sind das 16 europäische Wochen, sprich im Fußball sagt man da, das sind die englischen Wochen, mit mehreren Spielen und Reisen. Hoffentlich kommen noch 4 dazu. Das nagt natürlich, gar keine Frage. Die Jungs sind müde. Und dann geht es eben wirklich darum, viel zu werfen, viel zu regenerieren, viel Stretching. Viel Regenerationstherapie, da sind fast die Physiotherapeuten und der medizinische Staff noch mehr gefragt als wir Coaches. Wir Coaches müssen eben, und wir haben ja genug Erfahrung im Coaching-Staff, erkennen, wann eben weniger oder wie zurzeit deutlich weniger auch dann mehr ist. Mhm.
Und dann geht es ja nächste Woche im FIBA Europe Cup, diesem Wettbewerb, dem wir vielleicht auch gleich ein Wort über verlieren können, gegen Pallacanestro Varese. Und wenn ich mich recht entsinne, hat zu Beginn der Nullerjahre einer der besten deutschen Basketballer bei diesem Verein gespielt. Aber die hießen damals doch anders, oder wie war das? Ist das der Verein, wo du warst?
Hießen die da wirklich noch anders? Ich glaube, so der Grundname Pallacanestro ist ja italienisch für Basketball, Varese, den gab es schon immer.
Den gab es immer, die hießen irgendwie...
Das scheint derselbe zu sein, ja.
War derselbe, ja. Mhm. Ich spiele auch in derselben Halle, das sind auch noch dieselben Verantwortlichen. Also ich erkenne das schon wieder. Mhm. Und in der Tat habe ich da 2 Jahre gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Sponsor war. Vielleicht wurde der noch vorgeschaltet im Namen. Das kann natürlich sein.
Die heißen ja jetzt auch irgendwie immer auch so einen ganz schwindligen
Sponsornamen. Ja. Roosters und dann Metis.
Ja.
Roosters, genau, das ist hier.
Das war deine Zeit, ne?
Genau, das war meine Zeit und ich glaube fast noch, dass das immer noch das Maskottchen ist. Da bin ich mal gespannt, weiß jetzt gar nicht so genau. Aber das war quasi damals das Maskottchen, naja, die war Rezo Roosters.
Und warum heißt die Halle, wo die spielen, Pala Whirlpool? Also das ist jetzt mal extrem spannend. Haben die irgendwo einen riesen Pool da steht?
Nee, das ist in der Tat die Marke Whirlpool. Ja. Macht die nicht auch Kühlschränke und so?
Ja, genau.
Geht in die Richtung, glaube ich.
Die waren auch mal Hauptsponsor, ja.
Ja, genau, die waren Hauptsponsor. Aha. Und das große italienische Lindwerk, also leckere Schokolade, das steht auch in Varese, haben wir damals besucht. Und ich glaube sogar der Präsident war der Chef von Italien Lind damals. Also das ist da gibt es Geld in Varese. Das ist Kleinstadt mit guten Sponsoren.
Und diese Firma Whirlpool stellt auch Kühlschränke her? Ist es ein Kühlschrank, wo Whirlpool draufsteht?
Ja, ja.
Ach komm.
Ich glaube schon. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht dran.
Ich glaube auch. Ich meine,
ich hatte sogar Kühlschrank oder was? Waschmaschine, Trockner, glaube ich, von Whirlpool in der Bude stehen damals.
Oh ja, da gibt es sehr, sehr schöne, große...
Hast du noch ein bisschen was von der italienischen Lebensart bewahrt? Du warst ja später nochmal, glaube ich, in Treviso. Bist du so ein Halbitaliener?
Davor ein Jahr in Mailand, jetzt nochmal, weil es schon viel zu lange her, aber in gut 4 Jahren habe ich schon, klar, italienische Sprache schon durch ganz ordentliches Schulfranzösisch eben relativ schnell dann auch verstanden und gesprochen. Das hat schon Spaß gemacht und wie das so ist, man kommt nach Italien und sagt sich, das war so nachdem auch so ein Andreas Brehm oder Lothar Matthäus irgendwie in Mailand war, ne? Und plötzlich waren das alle so halbe Italiener und du denkst dir, das passiert mir nicht.
Und aber zack, bumm.
Es geht nicht anders.
Wie äußert sich das denn dann, wenn man halb Italiener wird?
Ich habe vorher auch keinen Kaffee getrunken zum Beispiel. Mhm. Ne? Und plötzlich fängst du da so halb deutsch mit der Latte Macchiato an, merkst du aber, das ist viel zu viel Milch, das machen die Italiener anders und ab 12 überhaupt keine Milch mehr rein. Mhm. Und dann trinkst du den halt immer stärker und merkst, dass das gut ist so.
Dass das
blöde Milch. Und wenn du in Mailand den einen oder anderen Geschäftsmann auf seiner Vespa da im Anzug fahren siehst durch die Straßen und also der Stilfaktor da in Norditalien rund um Mailand, der ist schon... dem kann man sich nicht entziehen und irgendwie, das ist ansteckend und klar habe ich mich nach 4 Jahren auch so als halber Italiener gefühlt und ich hatte dann auch die Haare, glaube ich, ein bisschen länger, als ich zurückkam, als ich noch was hatte. Ohne Italien wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert.
Ja, siehst du. Und Treviso ist ja diese Woche wieder aufgestiegen in die Serie A nach vielen Jahren, gell? Das ehemalige Powerhouse.
Genau, wunderbar. Ja, das erste Mal wieder, nachdem sich der Hauptsponsor Benetton da zurückgezogen hat. Die machen in Treviso leider nur noch Rugby, Volleyball und Basketball ist so ein bisschen drunter gefallen. Mhm. Aber jetzt sind sie wieder da. Man bin mal gespannt, in welcher Stärke dann auch im nächsten Jahr.
Aber sie heißen immer noch Benetton Basket, kann das sein?
Okay, also bevor wir dazu sehr abdriften, aber schön, dass du das so Italienische noch so aufgesogen hast und immer noch so verinnerlicht hast. Welche Bedeutung hat denn dieser Europe Cup abseits vom Sportlichen gespielt? Also man hat ja immer das Gefühl, für die Spieler ist es super, weil sie eben weniger trainieren müssen, mehr spielen. Hat das auch dir als Trainer geholfen, die Mannschaft dann jetzt zum Ende der Saison so ein bisschen auf Spur zu bringen, trotz der Tatsache, dass jetzt die Spieler zum Teil im roten Bereich sind?
Ja, wir sind durch Phasen gegangen. Am Anfang haben wir uns ja für den europäischen Wettbewerb FIBA Europe Cup entschieden, weil es im Sommer teilweise auch schwierig war, Spieler zu verpflichten. Viele wollten einfach europäisch spielen. Vor allem auch die Agenten wollten europäisch spielen. Dann war es eigentlich relativ egal, in welchem Wettbewerb. Aber es ging um die Plattform und gesehen werden, die Exposure einfach möglichst viel, möglichst oft zu spielen. Und weil Spieler generell auch lieber spielen als trainieren. Mhm. Dann haben wir da also zugesagt. Und dann haben wir es am Anfang natürlich genutzt, um den holprigen Start, haben wir ja schon angesprochen, so ein bisschen in Tritt zu kommen und damit die Mannschaft sich besser kennenlernt, neu zusammengesetzt, neuer Coaching-Staff. Das braucht eben so ein bisschen seine Zeit. Dann haben wir diese erste Runde, diese ersten 6 Spiele waren es, glaube ich, genutzt, um da wirklich dann auch Selbstbewusstsein zu tanken und dann auch irgendwann die ersten Siege in der BBL einzufahren. Also das war okay. Dann kam diese zweite Phase und da haben wir gegen gute Mannschaften gespielt, gegen türkischen Vertreter zum Beispiel. Und da haben wir alle weggehauen und sind dann mit 6-0 als beste Mannschaft durch die zweite Phase. Und das war so dieses Wettbewerbs, und das war so die Phase, wo wir gemerkt haben, ey, wir sind okay, wir sind eigentlich ganz geil, wir gewinnen und das tut uns gut. Und der Wettbewerb ist stark und jetzt in der Bundesliga spielen wir irgendwie auch immer besser. Und diese Playoffs sind irgendwie ein Thema in der Bundesliga wieder. Wir arbeiten uns daran und irgendwie schaffen wir es, unsere Ziele zu erreichen. Und seitdem wir hier eben in den Playoffs dann des Wettbewerbs, des Europäischen stehen, ja, seitdem ist dieses, hey, wir wollen dieses Ding auch gewinnen. Mhm, ja. Und insofern sind das so ganz interessante Phasen. Übrigens auch hier in Würzburg selber, in der ersten Gruppenphase, relativ wenig Interesse da, auch spärlich besetzt da unsere Turnhalle. In der zweiten Gruppenphase schon eher. Und jetzt wollen plötzlich alle den Titel und wen interessiert noch die Bundesliga? Also es ist echt ganz interessant, wie sich das entwickelt.
Ja. Trotz Playoff-Platz, muss man auch sagen an der Stelle.
Also da spielt ihr jetzt im Halbfinale gegen Varese, Hin- und Rückspiel gibt es da auch. Mal abgesehen davon, wenn du das dir aussuchen, also sagen wir mal so, ich habe ja immer gerne diese gute Fee, die einen Wunsch erfüllt und die sagt, du kannst entweder Halbfinale spielen, BBL, oder du gewinnst diesen FIBA Europe Cup. Was würdest du dann nehmen?
Wahrscheinlich wäre es in der Tat das Halbfinale gewesen, bis vor einiger Zeit. Aber ich habe ja hier mit Steven Arik Babu einen Co-Trainer an meiner Seite, der diesen Wettbewerb mit dem MBC
Stimmt.
gewonnen hat. Genau. Das war letzte Woche vor genau, ich würde jetzt 30 Jahre sagen, aber das ist so alt.
15 Jahre,
siehst du, gewonnen hat. Und Steven sagt uns, das war damals auch eine schwierige Zeit für den MBC, weil Insolvenz und irgendwie schwierig. Mhm. Aber da haben sie es noch als Final Four gespielt dann am Schluss. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen spezieller als diese Hin- und Rückspielnummer. Aber er sagt, dieses Final Four in Izmir, das wird er sein Leben nicht vergessen. Und er hat ja auch eine Menge tolle Erlebnisse gehabt eigentlich in seiner Karriere. Und er sagt, das war ein ganz spezieller Moment. Und die Trophäe, das nimmt dir keiner. Halbfinale, BBL, Playoffs, das kommt früher oder später.
Würde nach dem momentanen Stand der Dinge aber bedeuten, dass ihr den erstplatzierten Bayern München in der ersten Runde geschlagen hättet. Also ja, das genau. Geht noch on top.
Das wäre dann vielleicht noch so the cherry on top, ne, die Sahne oben drauf. Aber ich glaube im Moment, gerade jetzt, klar, wir haben wichtige Spiele auch vor der Brust, auch jetzt in der Woche, aber dieser FIBA Europe Cup, der hat es uns angetan. Mhm. Dieser internationale Wettbewerb, der macht Spaß. Wir spielen da gegen tolle Organisationen, haben schon ein paar gute geschlagen und das Ding zu gewinnen wäre jetzt gerade oder ist gerade bei uns Priorität. Mhm.
Ja, das klingt alles so, also wie du uns bisher das alles geschildert hast, mit dem holprigen Start, mit dem Druck von der Chefetage im Rücken, mit dem Reisestress im FIBA Europe Cup, mit den Veränderungen im Personal, mit der Leistungssteigerung hinten raus, nach der anstrengendsten Saison deiner Karriere. Kann man das so sagen? Insgesamt auch für dich körperlich, mental, wie immer man das beschreiben soll?
Ja, absolut. Gießen war ja damals für mich, damit kann ich ja eigentlich nur vergleichen, da die 4 Jahre, ersten 2 Jahre Pro A ohne große Erwartungen aufgestiegen und auch dann ging es eigentlich nur darum, irgendwie drin zu bleiben und Gießen zu etablieren, dass wir da um die Playoffs mitgespielt haben. Das war so ein netter Nebeneffekt fast schon. Aber da war natürlich der Druck gerade von außen war natürlich total überschaubar. Mhm. Den Druck haben wir uns selber gemacht, weil wir einfach gewinnen wollten, ne, und gut sein wollten und das Beste aus der Truppe rausholen wollten. Aber dieses Jahr, das war echter Druck. Das war Druck, den wir von innen kommt natürlich als Verantwortlicher, der die Mannschaft zusammengestellt hat und daran glaubt, dass diese Mannschaft erfolgreich spielen werden kann irgendwann. Aber dann eben dieser Druck, der innerhalb des Vereins dann auf dich lastet, das war schon, das war so neu für mich. Aber ich glaube, die meisten Coaches kennen diese Erfahrung. Viele haben da, gerade auch die regelmäßig da unten im Abstiegskampf eben feststecken, das ist vom Kopf her, glaube ich, eine Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Egal in welcher Sportart, wenn du unten drin stehst, dann ist es schwer.
Was hat das mit einem persönlich gemacht? Also wir hatten gerade Björn Harmsen im Gespräch, der hat sich sein Vollbart abrasieren lassen, weil er nachts nach schlechten Spielen immer in dem Bart sich also rumgekrault hat und das ihm auf den Sack ging so ungefähr. Du hast, glaube ich, keinen Vollbart gehabt und bist ansonsten auch wenig behaart, also zumindest was ich vom Hals aufwärts erkenne. Was hat das mit dir persönlich gemacht, dass du diesen Druck hattest und diesen Stress? Also hast du dich auch selber irgendwo irgendwo anders abreagieren müssen, mehr Sport gemacht, weniger Sport, mehr irgendwas, um ein Ventil zu finden oder um anders zu sein, andere Dinge zu machen als sonst?
Ja, also der Sport ist, glaube ich, sowieso wichtig. Den kann ich jedem Trainer nur empfehlen. Ich muss täglich meinen Sport machen, ich muss täglich schwitzen.
Okay.
Und da habe ich meistens auch die besten Ideen, ob das auf dem Rennrad ist, wenn die Sonne scheint oder beim Joggen oder eben auch hier im Trainingszentrum bei uns auf dem Spinningrad, bevor die Spieler kommen und wir mit dem Training loslegen, braucht mein Körper. Und klar, wenn es nicht gut läuft, braucht er deutlich mehr. Mhm. Was er auch bräuchte, wäre Schlaf. Aber wenn es nicht gut läuft, ist an Schlafen kaum zu denken. Ach, und das ist natürlich auf Dauer nicht gesund. Als alleinerziehender Vater habe ich aber noch zwei Kids. Insofern habe ich, wenn ich hier abschließe und nach dem Training irgendwann nach Hause gehe und den Nachmittag, Abend dann mehr oder weniger frei habe, noch genug Verantwortung, was dann natürlich ablenkt und natürlich auch irgendwie dann gut tut.
Aber auch eine Art Verantwortung
ist, wenn du gefeuert wirst.
Ja. Ja, also das mit dem Feuern, das wird sich Herr Freier oder wer auch immer sicherlich doppelt und dreifach überlegen. Es geht ja eher darum, ob du dir das nochmal ein Jahr antust oder ist das von deiner Warte aus kein Thema?
Nee, ich habe ja ein zweites Jahr hier. Wir haben zwei Jahre unterschrieben und wir freuen uns nicht nur jetzt auf den Endspurt und dann auch auf das zweite Jahr. Und ich glaube, je ambitionierter auch die Vereine sind, desto größer ist da der Druck. Ja, und ich glaube, da hat eben auch jede Mannschaft diese Menschen im Hintergrund, ohne die es dem Verein so nicht gäbe. Mhm. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und die das Recht haben, da eben auch Druck auszuüben. Und wenn man eben da oben mitspielen will und irgendwann mal auch in die Playoffs kommen will, auch mal um Meisterschaften mitzuspielen oder irgendwann in einem Euroleague-Team zu coachen, dann muss man mit diesem Druck umgehen können. Ja. Insofern werde ich da nicht weglaufen, sondern freue mich auf jetzt und natürlich auch auf die nächste Saison.
Was die Ambitionen in Würzburg betrifft, das geht ja auch immer ein bisschen Hand in Hand mit diesem Hallenneubau. Jetzt haben wir da die ersten 3D-Renderings gesehen. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Was kommt früher, die Würzburger sowieso Arena oder der SAP Garden in München in zwei Jahren?
Ich weiß gar nicht, wie weit sind denn die München?
Also die Münchner machen Herbst 2021.
Also ich weiß, die Stadt hat zugesagt, Entschuldigung, und das Ding, das wird stehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, im Laufe der übernächsten Saison wird hier in Würzburg in der neuen Halle gespielt. Die ist direkt am Bahnhof. Mhm. Die Architekten sind, glaube ich, die von der Ulmer Arena. Die haben nicht ganz so viel Platz bei uns. Deswegen geht es noch ein bisschen steiler nach oben. Also das könnte ein schöner Tempel werden.
Mhm. Also diese Simulationen, die man da gesehen hat, die sahen mega aus.
Also noch steiler als Ulm. Das ist ja schon. Ja. Und Ulm ist schon nicht schlecht.
Hey, wir freuen uns da sehr drauf. Also das ist großartig. Na klar, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie auch noch dabei bin und eine Würzburger Truppe das erste Mal, die dann hoffentlich auch erfolgreich spielt und einigermaßen attraktiv spielt, da in diese neue Halle natürlich zu begleiten, zu führen, mhm. das wäre schon ein großer Schritt und ein Traum. Mal gucken, ob es so weit kommt. Mhm.
Aber du hast gerade auch im Nachsatz so gesagt, wer mal ein Euroleague-Team coachen will, muss den Druck aushalten. Also irgendwann sind die Ambitionen nochmal einen Schritt weiter, wie ich das so richtig verstanden habe.
Gut, das ist keine 10.000er.
Das ist eindeutig ein Ziel. Ne? Also mhm. ich diese und dank Magenta Sport gibt es ja genug Euroleague-Spiele eben zu sehen. Auch wenn man vielleicht den Euroleague-Pass dann nicht hat und diese Spiele, das sind echte Feiertage. Also ich ziehe mir die natürlich genauso rein wie jeder andere Basketballverrückte und was auch Bayern Münchner dieses Jahr geleistet hat, auch wenn es jetzt im Endeffekt nicht geklappt hat mit den Playoffs, das war schon großartig, phänomenal. Aber auf welchem Niveau da gespielt wird, das Niveau der Spieler generell, diese Qualität, auch des Coachings natürlich, das ist schon großartig. Und letztens musste ich mir da mal wieder so ein Viertel NBA angucken, da auf irgendeinem Auswärtsspiel im Bus hat das einer angeworfen. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Also das mag anders kommen, wenn jetzt die Playoffs loslegen und die wieder ein bisschen Lust haben, aber also, Verteidigung, Teamplay, Basketball, Verständnis und so weiter, da ist die Euroleague absolut die Nummer 1 auf der Welt und da zu coachen wäre natürlich ein Traum.
Wobei man sagen muss, aktuell, wenn du da ein Team erwischst, also beispielsweise ein Playoff-Team, so jetzt gerade lief Oklahoma gegen Dallas, also ein tankendes Team mehr oder weniger, das geht halt gar nicht. Aber wenn du eins erwischt, wo sich zwei noch um Playoff, also zwei Playoff-Teams jetzt auch in der Regular Season, das geht dann schon besser, muss man auch ein bisschen.
Gar keine Frage, ja. Die Playoffs werden dann bestimmt auch wieder gut.
Das sowieso
aber
ganz anders.
Die haben sich so verändert, dass man ja auch kaum noch verteidigen darf.
Ja,
und dadurch die angreifende Mannschaft auch nicht wirklich ausgeklügelte Systeme mehr braucht, denn diese Einzelkönner sind ja unfassbar von der Qualität her. Und dann reicht es eben, wenn einer da, ob das jetzt der Harden ist oder LeBron oder wer auch immer, da 1-gegen-1 spielt.
Es ist oft das beste System.
Gibt es auch San Antonio und auch in Toronto, Indiana oder Milwaukee, da wird auch relativ schöner für NBA-Verhältnisse schöner Basketball gespielt. Das kann ich mir natürlich auch angucken und ich freue mich auch irgendwie auf die Playoffs. Aber nochmal, für mich ist Euroleague das A und O und da mal dabei zu sein, das wäre eine große Nummer.
Ja, hast ja noch ein paar Jährchen, ne? Bist ja noch recht jung. Wir haben ja, wie alt bist du jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wir haben gerade mit Björn Hansen über das Thema gesprochen.
Wo sind wir denn? 2019 sind wir, ne? Dann bin ich 73. Irgendwann hörst du ja auf zu zählen. Also ich werde 46.
Ja, du bist 73er Jahrgang.
Genau.
Ja, okay, dann wird es vielleicht doch allmählich. Also,
es wird langsam Zeit. Nochmal, auch diese Coaching-Nummer, die ist ja auch nicht gesund auf Dauer, ne? Also deswegen muss man gucken, dass man, wenn dann aufs Gaspedal und schnell den Weg nach oben, weil sonst wird's zäh, glaube ich, hinten raus. So mit 72 habe ich da auch keine Lust mehr drauf, da will ich woanders sein.
Ja, oder schau mir, Aito ist 72, der wird vielleicht noch ein Jahr Euroleague machen nächste Saison. Mal gucken.
Ja, aber
die Jungen sitzen im Nacken, ne? Also der Coach des Jahres, es gibt die Wahl noch nicht, aber das wird der jüngste Coach der Liga sein mit Pedro Calles.
Ja.
Perego ist jünger.
Perigo ist jünger, aber gut.
Ja, absolut verdient.
Gut, genau. Das Thema Fechter, da kommen wir mal irgendwann drauf zurück. Vielleicht trefft ihr euch auch in den Playoffs. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann.
Mal schauen, wir haben sie nochmal zu Hause, haben noch eine Rechnung auf. Also würden wir uns gerne besser verkaufen als dort. Aber was Fechter da treibt, ist schon die Intensität, mit der sie spielen. Auch die Cleverness, die Art und Weise, wie sie spielen, macht schon Spaß.
Ja, als ihr gegen sie gespielt habt, da war es ja noch so ein bisschen, aha, okay, sie gewinnen wieder. So, das war ja noch relativ zu Saisonbeginn und dann irgendwann haben sie dann nicht mehr aufgehört zu gewinnen. Das war echt bemerkenswert. Ja.
Gut. Mittlerweile dürfte selbst der letzte Basketballfan gemerkt haben, dass das keine Überraschung mehr ist.
Oh, nee, wir sprechen auch offiziell nicht mehr von der Überraschungsmannschaft.
Sehr schön. Ja. Hat lange genug gedauert.
Ja, wir müssen ja den Zuschauern immer so ein bisschen was vermitteln, auf wen man achten soll. Wir vermitteln jetzt natürlich, dass wir speziell in den kommenden Tagen und Wochen auf deine Mannschaft achten werden, Dennis. Auch wenn der FIBA Europe Cup nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung bei Magenta Sport steht, so werden wir trotz alledem vernehmen euren hoffentlich erfolgreichen Auftritt in Varese und dann daheim.
Wir werden zuschauen.
Ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen.
Ja, ich habe auch Saratov geschaut. Hin- und Rückspiel bei YouTube.
Oha.
Ja.
Gut.
Also Second Screen, sorry, aber immerhin.
Ja, ja, ja. Na gut, dann ich wünsche viel Spaß dabei.
Ja,
dankeschön.
Viel Glück, gutes Gelingen auch für die nächsten Spiele und lass den Druck noch so groß werden, er möge dir am allerwertesten vorbeigehen.
Das ist lieb. Schöne Zeit euch.
Gute bis bald. Zeit, auf bald.
Nach München.
Ciao. Ciao.
So.
Ja, wir haben so freundliche Trainer in der Easy Credit BBL.
Ja, also wirklich.
Und einer davon hat heute Geburtstag. Oh, Terre. Du kannst ihm besser gratulieren. Also das tue ich zwar
auch. Raul.
Alles Gute, Raul. Leiwand.
Ja.
Raul Korner
hat Geburtstag. Wir wünschen dir einen leiwanden Tag.
Leiwanden Tag. Mhm. 2. April. Wie alt wird der? Der will ja auch Euroleague coachen.
Der will definitiv auch
Euroleague. Der will Euroleague. Und der dürfte im Wucherer-Alter sein. Vielleicht ein Jahr jünger.
45.
Ja, was habe ich gesagt?
Tatsächlich. Apropos Wucherer-Alter.
7. Mai 73.
Ja, nicht schlecht. Also sie haben gerade gespielt, wir haben gerade gesprochen über diese MBC-Mannschaft von 2004. Kannst du mir da noch irgendeinen Spieler nennen, außer Stephen Arikpabu?
Wendell Alexis.
Sehr gut, der hat da gespielt, hat aber nicht im Final Four gespielt.
Mita Demirel.
Nein.
Ah, damn it!
Aber nicht schlecht.
Du weißt, dass ich das hasse und schlecht.
Ich weiß,
das,
ja.
Wendell Alexis hat nicht mit Ihnen den FIBA Europe Cup gewonnen?
Er hat nicht mehr im Final Four dann mitgespielt. Steht hier im Bericht des MBC von vor 5 Jahren, glaube ich. Also stimmt natürlich, aber es gibt noch 2, 3 sehr bekannte. Sebastian Machowski war dabei,
natürlich.
Genau. Damals noch Misa Nikak-Batze war dabei.
Misa Nikak-Batze, formerly known as Misa Nikak-Batze. Mittlerweile heißt er, glaube ich, anders.
Ja, genau. Misan Yasin?
Pöltl oder sowas. Ich weiß nicht, einen ganz kurzen Namen.
Misan Haldin heißt er.
Haldin.
Mittlerweile. Mhm. Pöltl. Und dann gibt es noch einen, der tatsächlich mal NBA gedraftet war. Ein deutscher Spieler.
Peter Fese.
Richtig. Mhm. Ja, richtig. Und gecoacht von? Ehemaliger Bundestrainer auch.
Hier.
Ja.
Henrik Deckmann.
Richtig. Nicht schlecht.
Das halbwegs überstanden. Die Trivia ist Wahnsinn. Aber damals MBC war eine dicke
Nummer. Spannend.
Da waren die ganzen Ex-Berliner, die sind darüber gewandert.
Ja, echt starker Kader.
Das war echt lässig. Dabei hat natürlich alles Geld gekostet und darauf sind sie pleite gegangen. Das alte Thema. Deswegen dieses Mäzenatentum, also ich will jetzt gar nichts sagen, ne? Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ohne Bernd Freier, das hat Dennis Wucherer gesagt, gäbe es den Basketballstandort Würzburg nicht.
Es ist ein zweischneidiges Schwert und auch um darauf zurückzukommen, Benetton ist tatsächlich ausgestiegen da und hat nur mehr so ein bisschen das Jugendprogramm gesponsert und die haben sich neu aufgestellt und sind jetzt wieder zurück in die Serie A gestartet. Und mit welches deutsche Team hat sich denn neulich verglichen mit?
Ratio Farm Ulm will das neue Benetton Treviso werden.
Weil?
Weil Thorsten Leibert wird jetzt der neue Armani von Benetton. Boah, nein, keine Ahnung. Die werden ja mit ihrer Orange Academy junge Spieler ausbilden und wollen jetzt da ganz toll sein. Mit ihrer Academy und Thorsten Leibler wird der Sportdirektor und vielleicht werden sie auch eine Agentur und werden diese Spieler vermitteln und werden dadurch...
Das klang ein bisschen nach Spieleragentur. Ja. Das hat leider keiner gefragt vor Ort. Ich habe das ja, das habe ich auch bei Facebook Live gesehen.
Ja. Zum Thema Ulm vielleicht noch, weil manche sich fragen, wieso...
Von...
Die kommen hier gar nicht mehr zu Wort. Kläre ich gerne auf. Aktuell ist die Interviewbereitschaft der Verantwortlichen bei Ratio Farm Ulm nicht sehr hoch. Das hat nichts mit, das ist einfach so und das akzeptieren wir. Thorsten Leibert ist bei jedem Live-Spiel bei uns live im Interview, deswegen dafür Anerkennung und Respekt.
Also so ein bisschen die Strategie und das, oder was heißt Strategie, eher so die Vision dieser Orange, das heißt ja anders, es ist ja nicht Orange Academy ist das eine und dann gibt es noch Team Orange, glaube ich, das haben sie da verkündet. Also die sollen ja auch... So ein Fazit war ja auch, Spieler, die dann nicht mehr beim Verein sind, sollen für ewig auf dem Verein verknüpft sein, weil sie oder sich damit identifizieren, weil sie da ausgebildet worden sind und halt ein sehr langfristiger Ansatz.
Okay.
Das fand ich halt spannend. Also deswegen wäre auch einer der Macher möglicherweise Thomas Stoll, der dich neulich auch erwähnt hat.
Ja, er möchte auch kein Interview momentan geben, also beziehungsweise er gibt generell nicht gerne Interviews. wir akzeptieren das alles so, aber wir haben natürlich dann das Problem, dass wir jetzt nicht im Detail nachfragen können. Wir werden aber mit Thorsten Leibenert sprechen, sobald sich Ratioform Ulm für die Playoffs qualifiziert hat.
Es sieht gut aus.
Die Zusage ist da.
Es sieht sehr gut aus.
So, das war's für heute, würde ich sagen. Oder?
Ganz kurze Zuschauerpost noch, denn du bist heute in einem Printmedium vorgekommen mit
bitte nicht.
Mit deinem E-Sport-Tags.
Nein. Mhm.
Und zwar vom Kollegen Sebastian Gloser, schöne Grüße, hat einen Screenshot mitgeschickt. Du wirst zitiert.
Dann kriege ich wieder irgendwelche Hassnachrichten.
Warum denn so?
Weil wir eine Meckerkultur sind in Deutschland, weil
generell... You are a hater.
Nein, weil es wird überall rum... Ich bin kein Hater. Alle anderen haten. Nicht alle. Aber es wird halt so viel gehatet, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist brutal. Nur noch...
Wer hatet jetzt? Aber da ging es einfach nur drum...
Ja, was,
also wo, der, was steht der, jetzt der, das soll Sport sein. Das ist die Headline des Artikels. Es geht einfach um die Diskussion, die wir auch schon geführt haben.
Die wir aber nicht mehr führen werden.
Vielleicht aber eine andere.
Welche?
Ich weiß nicht. Ahnenforschung im Laufe der Zeit.
Ahnenforschung im Laufe der Zeit. Du willst mich elegant zu einem Thema hinführen, was wir sehr, sehr gut verschwiegen haben.
Gibt es denn einen neuen Stand, nein, oder?
Es, ne, gibt keinen neuen Stand.
Okay, habe ich gleich wieder.
Vielleicht auf. Irgendwann mal.
Weder zu Frido noch zu Charlie.
Ja, das sind einfach Menschen, die sind lange tot und haben wenig hinterlassen, was man finden könnte. So, jetzt aber mach mal hier Aloha He.
Es mach du
jetzt,
doch mal Aloha He.
Ich weiß, da hinten irgendwo. Warte, ja, warte.
Oh oh. Oh yeah.
Da, die letzte Reihe da hinten war das doch, ja, immer. Hm. Warte.
Soll ich dir eine Frage stellen? Ja, ja, klar. Ich hab's heute runtersortiert.
Ach so, du hast die Tasten manipuliert.
Ja, ich hab den
Reset-Knopf
gedrückt. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen.
I love so much the game.
Wer war's?
Nikos Sisis?
Ja.
Sehr schön. Ist es schon zu sehen bei Magenta Sport, dein Interview?
Seit Sonntag, ja.
Alex hat ein schönes Interview gemacht mit Nikos Sisis bei Magenta Sport. Ist das frei verfügbar?
Natürlich.
Im
natürlich.
Free TV.
In unserer neuen Lane gerade beliebt. Ist das zu finden auf der Startseite?
Auf der Startseite, wow, von Magenta Sport, wow, in der Lane.
It's some kind of
magical.
In der Lane gerade beliebt.
Hm.
Wow.
Was?
Wer hat sich das ausgedacht?
Das würde jetzt deutlich zu weit führen.
Kunden, die dieses Video gesehen haben, haben auch Bamberg gegen Berlin gesehen. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag. Ich habe lange überlegt, wen oder was wir machen diese Woche. Wir können ja mal die Zuschauer aufrufen, wen sie hören wollen im Podcast.
Ja.
Und bitte nicht Dirk Nowitzki schreiben.
Kann aber auch englischsprachig sein.
Kann auch
englischsprachig sein. Wir haben auch Ideen, also so ist
wir
es
haben
ja
Ideen,
nicht.
Aber
gerne das schreiben und gerne, wie vorher schon gesagt, was war euer erster, oder siezen wir? Nee, wir duzen. Wir duzen alle, das haben wir schon mal thematisiert auch. Michael Körner nickt mit geschlossenen Augen, weil er die Frage für so...
Nein, ist alles gut. Wir siezen und duzen, wir duzen meistens.
Was war denn der Erstkontakt mit Basketball? War es NBA oder war es europäisch oder war es lokal irgendwo Bamberg, Hagen, Heuboden? Du bist so ein Heuboden-Ultra, Heuboden-Hool.
Ich war Heuboden...
Heuboden-Hooligan.
Hooligan möchte ich nicht genannt werden. Ich war ein...
Ultra.
Ein Fan.
Du warst schon Ultra. Einer ganz frühen
Ultra. Wir beenden diese Sendung. Und
you are a hater.
Eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
We treat people here with complete respect. This is Germany.